Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, noch wird gespielt. Also größtenteils zumindest, ne? Also ich meine, ein paar Spiele sind schon ausgefallen bzw. verschoben worden. Und einer ist wahrscheinlich nicht ganz unglücklich darüber, dass ein Spiel vergangene Nacht auch verschoben wurde. Weil ich meine, der Rollentausch zwischen Kelten und Buletten bahnte sich an. Und es wäre für meinen geschätzten Kollegen, den Unvergleichlichen,
Ole Freaks,
eine harte Nummer geworden heute am Mittwochmorgen. Aber so, übrigens, mein Name ist Max Marbeiter. So, Ole, bist du der ganzen Sache nochmal von der Schippe gesprungen, ne?
Ja, so in etwa. Also ich meine, die Celtics machen das schon richtig. Die sind jetzt durch diese Absagen quasi rückwärts auf Platz 1 im Osten gelandet. Und ich weiß nicht, wobei, ich habe heute noch gar nicht die Standings gecheckt, aber zumindest ist ihre Bilanz ja nicht schlechter geworden. Und das ist halt
haben sie vielen voraus.
Das ist quasi Superbrain-Material. Deswegen nominiere ich auch Brad Stevens schon jetzt als Coach of the Year.
Verdient hätte er es. Ja. Definitiv. Nein, aber im Ernst, die Situation ist ernst tatsächlich in der NBA. Also man spricht auch über neue Regelungen. Es gibt neue Regelungen tatsächlich. Jetzt gibt es ein neues Health Protocol. Also man sagt so, sie kreieren eigene Mini-Bubbles. Also die Spieler dürfen jetzt, ich glaube, für mindestens 2 Wochen dürfen sie eigentlich ihr Haus nicht verlassen, außer natürlich zum Training oder zum Spiel. Dürfen nur noch, glaube ich, Verwandtschaft und Leute aus dem eigenen Haushalt und Angestellte, glaube ich. Ich meine, viele Spieler haben ja Köche irgendwie sehen. Sie dürfen auswärts auch das Hotel nicht mehr verlassen, dürfen auch kein Besuch mehr empfangen. Das finde ich ja krass. Da war ich ein bisschen überrascht, dass das erlaubt war tatsächlich.
Ja, völlig krass. Also, dass zwei teamfremde Gäste im Hotelzimmer die ganze Zeit irgendwie geduldet wurden. Ja. Also, als ich das gehört habe, dachte ich auch, also man hat sich das Ganze schon ein kleines bisschen eingeladen, was
das
da jetzt
auf jeden
so
Fall. Also,
abläuft.
Ja, da bin ich auch so ein bisschen stutzig geworden. Das hat für mich auch nicht so wahnsinnig viel Sinn ergeben, aber gut, jetzt erstmal nicht. Und dann fand ich ganz interessant, dass Pre-Game-Meetings irgendwie im Locker-Room nur noch maximal 10 Minuten dauern dürfen, sonst alles irgendwie auf dem Court. Und also sie versuchen es jetzt schon und versuchen es schon so gut wie möglich jetzt der Sache wieder Herr zu werden. Also was wir davon genau halten, von der ganzen Sache, erfahrt ihr bei Patreon, auf unserer schönen Patreon-Seite, die da lautet patreon.com/korbjägerpodcast und Korbjäger mit.
Hi.
So sieht das aus. Da haben wir nämlich am Montag schon drüber gesprochen, wie wir persönlich so die ganze Situation einschätzen, beziehungsweise haben eigentlich mehr oder weniger so ein bisschen Argumente gesammelt dafür, für einen Abbruch oder was dafür sprechen würde, was dagegen spricht oder was dafür spricht, weiterzuspielen. Und natürlich auch nicht ganz uninteressant, wir haben aufgeklärt, wer diese ominösen Bulls-Tweets abgesetzt hat am Wochenende.
Auch nicht ganz unwichtig.
Wir werden jetzt hier nichts weiteres verraten, denn wir wollen euch ja auf unsere Patreon-Seite locken.
Ja, genau. Das ist der Teaser des Jahrhunderts.
Würde ich auch sagen, wer jetzt nicht klickt und uns unterstützt mit kleinen Beiträgen, dafür ist das ja da. Und in diesem Sinne, an dieser Stelle natürlich auch wieder vielen, vielen Dank an alle, die das tun. Der findet nicht raus, wer sie abgesetzt hat.
Ja. Vielleicht ganz kurz, weil es sich ja jetzt tatsächlich ein bisschen nochmal verändert hat seit Montag. Irgendwie mein letzter Kommentar jetzt quasi noch ergänzend zu dem, was neu besprochen wurde. Ja. Einerseits so ein 2 Wochen de facto Lockdown ist sicherlich nicht völlig verkehrt, glaube ich. Also sie versuchen es schon, wie du gesagt hast, aber konsequent wäre ja was anderes, ne? Also wäre ja gewesen, dass man beispielsweise das Contact Tracing, was exakt gleich geblieben ist, auch nochmal angefasst hätte, aber das würde halt automatisch dazu führen, dass man wahrscheinlich noch viel mehr Spiele absagen müsste und deswegen wurde der Teil halt nicht gemacht und deswegen, also für mich hat das Ganze irgendwie weiter von, wir wissen, es wird alles nicht richtig geil, es wird alles nicht richtig gut funktionieren, aber wir versuchen uns irgendwie durchzuhangeln, bis Impfstoff oder Sonne oder was auch immer, bis es irgendwie am besten von alleine besser wird. Das ist so ein bisschen mein Eindruck von der NBA momentan.
Ich glaube halt, also haben wir am Montag auch schon gesagt, ich glaube, das ist einfach auch irgendwo so ein bisschen ein Abwägen. Und jetzt versuchen sie es halt mal so. Und es ist schon immer so, in dem Thema versucht wahrscheinlich so viel wie nötig irgendwie zu machen. Und überlegt sich dann, okay, was können wir aussparen? Jetzt, wie du sagst, dieses Contract, warum? Habe ich am Montag auch schon gesagt, Contract Tracing statt Contact Tracing. Also es geht um den Kontakt, nicht um den Kontrakt. Ob es besser wäre, ich meine, sie haben da ja schon einen großen, also sie versuchen da ja schon einiges, sie arbeiten da ja auch mit Kinexon zusammen eben, was das angeht. Ne? Den haben wir, wenn ihr da noch Interesse habt, gerade an der Stelle, da haben wir vor ein paar Wochen, also glaube ich zum Beginn oder Richtung Bubble war das damals, ein Interview geführt mit einem Mitarbeiter von Kinexon, der uns die ganze Systematik von denen so ein bisschen genauer erklärt hat. Die sind ja auch ganz viel mit, also kommen aus dem Bewegungstracing auch bei den Spielern, sind da analytisch auch, greifen den Teams unter die Arme. Und eben jetzt gibt es eben dieses Contact Tracing. Und da, ja, boah, keine Ahnung, also ich, wie gesagt, haben wir ja auch am Montag gesagt, ich glaube, sie versuchen schon verantwortungsvoll damit umzugehen. Also davon bin ich relativ überzeugt. Und was da jetzt genau die richtige Lösung ist, ist glaube ich, schwierig einfach einzuschätzen. Für mich klingt es auf jeden Fall sinnvoll zu sagen, jetzt die Kontakte außerhalb zu minimieren, zusätzlich zu minimieren. Wie gesagt, ich habe mich dann gefragt, weshalb der ein oder andere Kontakt überhaupt möglich war davor. Aber jetzt halt mal sehen, wie sich's entwickelt. Die ganzen Absagen jetzt, es sind natürlich auch so ein bisschen so Dominosteine, die fallen, ne? Von den ganzen Infektionen, die man jetzt so hatte. Also dann ist natürlich, das eine Team war mit dem Team in Kontakt oder bei dem einen Team hat sich jemand infiziert gehabt. Jetzt gibt es natürlich mehrere, oder Contact Tracing führt jetzt dazu, dass man irgendwie noch mehr Spieler in Quarantäne bringen muss. Und von daher, naja, schauen wir mal, wie sich es entwickelt und ob wir weitermachen können.
Ja.
Und ich meine, was wir immer noch haben, sind krasse Highlights. Und deshalb eine Frage von mir jetzt so an dich. Hast du LeBrons unfassbaren No-Look-Dryer gesehen?
Ja, den habe ich gesehen.
Ich bin immer noch hin und weg. Vor allem bin ich hin und weg, warum es ein No-Look-Dryer ist. Er hat doch hingeguckt beim Wurf, oder nicht?
Beim Wurf, ja. Und dann hat er sich umgedreht.
Ja, eben. Aber ist nicht, No-Look-Pass ist doch auch nicht, wenn ich dich angucke, dir den Ball zuspiele und danach nach links gucke, wenn du rechts stehst, oder nicht?
Normalerweise ja. Also grundsätzlich hast du recht. Und wenn du aber mal schaust, was irgendwie über House of Highlights oder Bleacher Report oder was auch immer oder auch ESPN seit Jahren als No-Look-Pass alles durchgeht, dann muss man das verifizieren, weil dann wird der Pass gespielt und dann guckt man nochmal in die andere Richtung und dann ist es immer noch ein No-Look-Pass.
Man hat sich von der Grunddefinition ein wenig verabschiedet zugunsten der großen Highlights. Ja, ich war halt.
Also ich merke schon, der alte Mann ist wütend.
Der alte Mann ist sehr wütend. Er dreht sich fast schon in seinem Grab um, dass er sich gerade schaufelt. Nein.
So alt ist er. So alt ist der Mann jetzt auch noch nicht.
Nein, so alt ist er noch nicht. Aber es ist schon hart. Also ich finde heute, wenn du so durchscrollst durch deine Timelines und halt, ich meine, klar, man folgt ja irgendwie allen möglichen NBA, NBA TV, NBA Highlight, ESPN und so Accounts. Und man tut, ja, also war eine coole Aktion. Fraglos, aber es ist halt irgendwo, ja, man, mir ist es mittlerweile fast ein bisschen too much. Und das bringt mich dann zu einer weiteren Frage. Und da bin ich halt, weil ich mir das schon öfter mal gefragt habe, wir reden ja immer drüber, ob Michael Jordan im Twitter-Zeitalter genauso populär gewesen wäre. Ich komme immer mehr zu dem Schluss, dass ich glaube, dass es gewesen wäre, weil ich meine, alles, was der, überleg mal, wie diese ganzen Geschichten, sein Freiwurf mit geschlossenen Augen, wie der rauf und runter gespielt worden wäre, dieses, oder wenn er also den Finger shakt, also wir sehen es ja jetzt auch noch oft genug, aber ich meine, diese ganzen Highlights, und wenn Michael Jordan da wieder irgendwie einen Rekord aufgestellt hätte und jeder Account alles durchgekaut hätte und irgendwie historisch Vergleiche gezogen hätte und was auch immer, also ich meine, du hast natürlich das Persönliche, aber das Sportliche, glaube ich, denke ich mir immer mehr, wäre wahrscheinlich in den sozialen Medien auch extrem gepusht worden.
Ja, also ich glaube, dass was es halt auch gegeben hätte, wäre diese Gegenreaktion, alte Leute wie du bei die, LeBron
meine empfinden, Gegenreaktion, ne? Ja.
Genau, die hätte es halt auch gegeben. Die gab es, glaube ich, damals halt vielleicht nicht so stark, aber grundsätzlich glaube ich auch, sein Spiel wäre insofern und seine Highlights wären unglaublich gut gealtert. Die Frage oder ließen sich unglaublich gut übertragen auf die heutige Zeit. Die Persönlichkeit ist die spannendere Frage. Aber was er so auf dem Feld angestellt hat, da braucht man sich, glaube ich, nicht, also da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Das wäre auch heute unfassbar populär.
Und sein Spiel.
Deswegen finde ich es auch immer lustig, wenn die Leute über die Jahre gesagt haben: so, pack ihn in die heutige Liga, dann hast du DeMar DeRozan. Ja, genau. Ja. Das ist doch vielleicht ein kleines bisschen zu einfach gedacht.
Nur ein kleines bisschen. Nur ein ganz kleines bisschen. Aber gut, das war nur so ein Gedanke. Also ich fand's jetzt, der Aufhänger kam mir jetzt ganz gelegen, weil ich mir in den letzten Wochen schon ein paar Mal irgendwie, oder mir ist immer wieder, kommt es mir irgendwie so hoch. Also der Gedanke, nicht, ne? Weißt du, was ich meine? Aber. Ja, wäre interessant auf jeden Fall und ist auch gleichzeitig eine ganz gute Überleitung, weil sein No-Look-Dreier hat LeBron getroffen gegen unsere Houston Rockets und unseren Freund James Harden. Und eigentlich hatten wir vor, um jetzt mal ganz kurz unser Programm euch zu schildern zum Start, über die Suns zu sprechen, über die Knicks zu sprechen, die Hawks, auch Hornets sogar, Charlotte Hornets heute, Freunde. Ja, und dann kommt James Harden. Und James Harden wirkt nicht ganz glücklich, sagen wir es mal so.
Ja, vielleicht noch ganz kurz als philosophische Frage. Hast du denn lieber, dass so eine Spielszene wenigstens wie das von LeBron dann quasi überall verwendet wird oder eine Pre-Game-Szene, wo man einfach nur James Hardens unglaubliche Wampe sieht oder dann seine Pressekonferenz danach, die letztendlich ein paar Sekunden dauert, weil er halt ein Statement abgibt und sich dann verzieht?
Dabei muss ich sagen, ich gehe immer mit der Spielszene.
Okay,
na siehst du. Jederzeit. Also von daher ist es okay. Wie gesagt, es war kein No-Look-Dreier, ja. Meiner Meinung nach, alter Mann, ja, er hat hingeschaut, aber gut, trotzdem gute Aktion. Ja, James Harden, dieses Pre-Game-Ding, ich habe dann tatsächlich mal, ich hätte in das Spiel tatsächlich nicht reingeschaut sonst. Ich habe da mal kurz reingeschaut, um zu gucken, weiß ich nicht, optische Täuschung. Und ich muss sagen, er wirkte schon etwas schlanker, ohne seine 8 Pullis, die er scheinbar getragen hat oder was auch immer da drunter war oder irgendwie einen, ich weiß es nicht, Bauchwärmer oder so.
Ja, also irgendwas hat er auf jeden Fall darunter versteckt. Ich weiß nicht, ob das Klamotten waren oder vielleicht einfach noch ein Ersatzbart oder so, falls er sich noch einen ankleben müsste oder so. Aber auf jeden Fall versteckte sich da doch einiges.
Er hat sich ganz so wenig austrainiert, wie es in diesem Pre-Game-Video wirkte.
Genau, in Uniform sieht er nicht komplett nur aus wie Rick Ross. Aber vor dem Spiel halt schon.
Ja, so ist es, so ist es. Und ja, nach dem Spiel dann die Aussage, dass im Endeffekt, ja, in Houston, dass es irgendwie mehr oder weniger, also paraphrasiert, alles nicht zu retten sei und sie sei nicht gut genug. Und er habe ja wirklich alles getan. Und ja, so nach dem Motto, es sei Zeit weiterzugehen. Und da muss ich sagen, also in der Vergangenheit hat er sicherlich alles getan. Gleichzeitig, ich meine, die Thematik haben wir jetzt auch durchgekaut, haben die Rockets auch sehr, sehr viel getan, um ihm gewisse Dinge, also damit er so gut wie möglich aufgehen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob er momentan alles tut, damit die Sache funktioniert. Ich weiß es nicht.
Nee, also er hat der jetzigen Inkarnation der Rockets von Anfang an keine Chance gegeben. Ich glaube, das muss man schon festhalten. Und ich bin ja auch jemand, der ihn über die Jahre relativ oft verteidigt hat, auch wenn er hat fast alles getan. Er hat nie das getan, dass man sich auch ohne Ball in der Hand bewegen könnte. Den Teil hat er nicht gemacht, aber den Rest, er hat wirklich viel gemacht. Und also sportlich gab es über die letzten Jahre, zumindest in der Regular Season, nicht viel an ihm auszusetzen. In den Playoffs ist ein bisschen andere Geschichte, aber wie gesagt, wenn er das da dann sagt, da gehe ich schon mit. Aber in der aktuellen Situation und in der jetzigen Saison, das hat er einfach von Anfang an nicht gemacht. Also er hat das durch eigenes Verschulden oder durch Absicht, je nachdem, wie man das nennen will, hat er das Training Camp komplett verpasst, ist verspätet zum Team gestoßen, hat dann natürlich keine Chemie mit den anderen Leuten, die da so sind, hat also von dem, was man so von den anderen hört, er trainiert ja mit und macht irgendwie sein Ding, aber man kann jetzt in letzter Zeit auch nicht sagen, dass er gut spielt. Also er verteilt relativ viele Assists, aber gemessen an dem, was man von ihm kennt, ist ja sein Scoring im Moment sehr schlecht und auch in dem Spiel hat halt irgendwie 16 Punkte gemacht, ich glaube 5 von 16 oder so getroffen. Das ist ja im Prinzip kein Spiel, nach dem man sich hinstellt und sagt, ja, ich reiß mir hier den Arsch auf und alle anderen sind blöd. Ich meine, so ist es nicht. Und ich meine, die Situation ist auch komplizierter, deswegen wäre das auch zu leicht, das dann jetzt nur an diesem Spiel festzumachen. Aber dass er diese Saison von vornherein einfach abgeschrieben hat für sich, ich glaube, das wird mehr und mehr deutlich. Also auch zumindest wenn da dann mal so ein
ist.
Ja, und auch wenn da dann mal ein überragendes Spiel dabei ist, wie sein erstes gegen Portland beispielsweise, das ist halt dann vielleicht auch einfach, um zu zeigen, ja, ich kann noch, wenn ich will, und ich will aber nicht die ganze Zeit. Also das ist halt im Moment so ein bisschen mein Eindruck. Und so, das reflektieren halt auch die Leistungen der Rockets in letzter Zeit.
Ja, da frage ich mich halt immer, wie sich das auf die Teamkollegen auswirkt. Also du hast da eigentlich
sicher sehr positiv.
Genau, nein, aber so im Spiel allgemein, weil du hast ja dein eigentlicher Focal Point des Spiels irgendwie ist schon dabei, aber auch wirkt auch so ein bisschen, also ich habe jetzt auch noch nicht wahnsinnig viele Rocket-Spiele gesehen, ich habe dann, wie gesagt, in das Spiel ein bisschen reingeschaut und habe es dann auch ein bisschen laufen lassen. Und ja, wirkt halt so teilweise ein bisschen teilnahmslos, also er macht schon irgendwie so seine Sachen und er kann halt einfach wahnsinnig viel, ich meine, das verliert er ja nicht und dadurch kommen auch immer wieder gute Sachen raus, aber das sind halt auch, ja, es wirkt, wie gesagt, wie du sagst, als hätte er alles so ein bisschen abgeschrieben. Und was machst du denn als Teamkollege draus? Also du kannst, oder auch als Coach. Ich meine, du kannst ihn jetzt nicht wirklich, kannst du ihn auf die Bank setzen? Ich weiß es nicht. Was machst du dadurch? Aber dann zerschießt du dir deinen viel gepriesenen und diesen beschissenen Ausdruck Trade-Wert, ja? Weil, also, ja, man weiß, was er kann, aber andere Teams sehen halt auch, okay, also ich meine, er treibt es irgendwie so weit, wenn er keine Lust hat auf die Spitze, dass man ihn benchen muss quasi. Oder ein Coach sich nicht anders zu helfen weiß, als ihn auf die Bank zu setzen.
Ach, da sehe ich ehrlich gesagt aber keine Gefahr. Also ich meine, das war ja bei Anthony Davis war die Situation ja auch, wie sie war. Der hat dann auch nicht mehr all seine Spiele gemacht. Und ich glaube, bei Harden, also er hat ja auch in dieser Saison schon gezeigt, dass wenn er will, kann er. Und ich glaube, der Trade-Wert ist der Trade-Wert. Man hat jetzt, also alle Teams haben jetzt gesehen, das ist ein überragender Spieler, der sich scheiße verhält. Das hat, glaube ich, jeder schon gesehen. Das wird jetzt auch nicht dadurch repariert, dass er jetzt 10 Spiele richtig gut ist. Deswegen ist das, glaube ich, nicht unbedingt noch groß zu verändern, dadurch, dass man ihn auf die Bank setzt.
Aber glaubst du, dass es überhaupt keinen Einfluss hat, sein Verhalten, auf seinen, auf,
doch,
auf
das, natürlich. Was Teams. Aber das Verhalten wird ja jetzt nicht mehr schlimmer.
Ja, oder? Das
stimmt, also, ja. Beziehungsweise vielleicht schon, je nachdem, was jetzt noch kommt, aber also. Das, was er im Moment macht, das ist ja, das passt ja im Prinzip einfach nur zu dem, was er vorher auch schon gemacht hat. Es ist zwar dann irgendwie krass, wenn er nochmal dann so eine Pressekonferenz gibt, wie er sie jetzt gegeben hat, aber so richtig doll überraschend ist es ja nicht. Und das, was er quasi fühlt, das weiß man ja alles. Also das wissen auch alle Teams, die potenziell für ihn traden. Und wer jetzt quasi ein Angebot für ihn abgibt, der ist sich dem bewusst, dass diese Probleme da sind, diese Herausforderungen.
Ja, es ist wahnsinnig schwierig. Ich meine, wie gesagt, man sagt dann immer so schön, okay, auf die Bank setzen oder Vertrag auslaufen lassen oder was auch immer. Aber ich meine, damit ist ja auch niemandem geholfen. Also das ist halt genau der Punkt. Und es ist halt dadurch, dass er halt einfach theoretisch so gut ist, es ist eine spezielle Situation. Und ich meine, ja, wie gesagt, mich nervt's einfach, weil, dass er getradet werden will, okay. Dass er sagt, dass er damit auch ans Team herantritt und sagt, okay, ich habe zwar den Vertrag unterschrieben und aber ich möchte weiterziehen, ist in meinen Augen okay. Ich finde halt das Verhalten einfach bitter und irgendwie ärgert es mich. Keine Ahnung, weil das halt irgendwie so dieses, ich kann es mir erlauben, weil im Endeffekt verliere ich nichts. Ja, ich meine, wie du sagst, Teams sind wahrscheinlich weiterhin interessiert. Ich komme schon irgendwo unter. Ich meine, bezahlt werde ich sowieso. Und ja, im Endeffekt, frage ich mich schon, was soll das? Also was ist das für ein, warum? Also kann man sich nicht irgendwie zusammenreißen, kann man nicht einfach sagen, okay, tradet mich, ich verhalte mich trotzdem weiterhin einwandfrei und ja, ich muss ja nicht mal der Sache eine Chance geben, es geht ja einfach nur darum, irgendwo sich ja auch seinen Teamkollegen gegenüber irgendwo normal zu benehmen und fair zu benehmen, aber und das finde ich halt, und das ist, glaube ich, das, was mich am meisten stört momentan.
Ja, einfach so eine gewisse Professionalität wäre nett, aber also ich habe auch das Gefühl, da ändert sich jetzt auch nichts mehr dran. Und die Frage ist halt einfach wirklich, wie die Rockets damit umgehen. Und ich finde es insofern schade, weil das Team, es hätte Potenzial. Also es wäre jetzt kein Titelkandidat, aber wenn Harden in seiner Normalform irgendwie dabei wäre, dann ist das schon ganz interessant mit Wall so als etwas andere Version von dem, was Westbrook letzte Saison eigentlich geben sollte. Wood als ein Big Man, wie sie ihn, also so vom Skillset her, da glaube ich noch nie hatten. Also in der Zeit, die Harden in der NBA ist, also da kann man ja fast am, was gewisse Fähigkeiten angeht, so seine Kombination vielleicht mit Durant noch erwähnen oder mit Ibaka in OKC, aber das ist ja alles ewig her. Mhm. Und Houston wollte ja in der Murray-Ära auch immer mal wieder Chris Bosh zum Beispiel holen, weil sie halt so einen mobilen, wurfstarken Center eigentlich haben wollten. Und Chris Bosh war natürlich komplett anders als Verteidiger, da ist Wood bei Weitem nicht, aber offensiv ist das halt jemand, der eigentlich eine interessante Kombination sein kann. Ja. Aber, und auch sonst, also ich finde zum Beispiel Jae'Sean Tate durchaus interessant als Rookie, so dass das Team, wie gesagt, könnte, glaube ich, schon eigentlich eine ganz gute Rolle spielen, aber wir werden es halt in der jetzigen Version nie sehen. Deswegen denke ich mir dann immer, wenn ich Rockets einschalte, ich will jetzt eigentlich was Gutes von Wall sehen, ich will was Gutes von Cousins sehen, darum geht's für mich, und Harden, hoffentlich löst sich diese Situation einfach irgendwann demnächst mal auf, weil es so hilft halt keinem.
Ja, absolut. Und ja, wie gesagt, man weiß nicht, was im Hintergrund passiert. Und das ist wahrscheinlich so ein Faktor. Trotzdem irgendwo, ja, sein, naja. Ich meine, ihr seht schon, um das Ganze vielleicht abzuschließen, also wir bilden uns Urteile und so, machen wir natürlich immer. Nur ganz kurze Überleitung, weil hier Raphael Engert hat uns ja bei Twitter den Artikel geschickt von The Athletic, also zugrunde, also mit Bezug darauf, wie wir Entscheidungen einschätzen von Spielern zu Jeremy Grant. Warum er nach Detroit gewechselt ist, da wir uns ja auch gefragt hatten, warum Detroit, warum nicht in Denver geblieben. Und ich muss sagen, hast du ihn gelesen, den Artikel?
Ich habe die Story gelesen, ja.
Ja, genau. Also ich fand's sehr interessant, weil das eben so Beweggründe sind, die wir so natürlich nicht kannten, die man so auch gar nicht kennen kann, weil es natürlich im Innenleben eines Spielers stattfindet und er nicht bei der Vertragsunterschrift im Normalfall sagt, okay, man gibt ja dann keine Unterschriftserklärung ab, in dem Sinne, das aus diesen Gründen habe ich hier unterschrieben. Und ja. ich fand's sehr interessant zu lesen. Und da habe ich mir dann auch gedacht, ja, man vielleicht bei manchen Entscheidungen oder bei manchen Dingen muss man sich vielleicht auch ein bisschen oder mal kurz oder möchte ich für mich persönlich dann so ein bisschen innehalten und so überlegen, okay, was steckt da vielleicht mehr dahinter, wenn ich es jetzt nicht direkt verstehe. Also ich meine, Jeremy Grant ist da natürlich ein neueres Beispiel. Gleichzeitig, mir war damals, ich habe mich auch damals gefragt, warum Tony Parker nach Charlotte gewechselt ist. Jetzt habe ich mir diese Doku angeschaut bei Netflix. Kam dann raus, dass die Spurs ihn halt nur noch als dritten Point Guard wollten und er halt gerne noch eine größere Rolle wollte, dann dahin gegangen ist. Auch Jusuf Nurkić jetzt, da haben wir auch am Anfang gesagt, okay, der Mann ist nicht ganz durchtrainiert. Da gab es auch einen Artikel bei The Athletic, wo es dann hieß, ja, nachdem, also seine Oma ist ja während der Bubble gestorben an Covid und jetzt ist er, und er hat in der Familie auch irgendwie wieder einen Fall oder einen Notfall gehabt oder einen schweren Fall oder hat ihn immer noch und ist deshalb so lang wie möglich in Bosnien geblieben, weil er eben diesmal nicht da, oder er wollte so lang wie möglich eben da sein, also nach dieser Erfahrung. Und das finde ich, für mich ist es so ein Ding, okay, manchmal vielleicht nicht zu schnell urteilen, gerade bei solchen Sachen und halt überlegen, okay, was könnte da noch dahinter stecken? Ist jetzt bei James Harden, tue ich mich da jetzt gerade irgendwo schwer, weil es halt irgendwie so ist.
Ja, das sind, finde ich, ne? Krass unterschiedliche Situationen.
Weil, ja, eben, genau. Also es ist halt trotzdem, man weiß halt nicht, was dahinter so abgeht. Aber ich fand diesen Artikel deswegen vielen Dank nochmal an Raphael, dass er ihn geschickt hat, fand ich auf jeden Fall sehr interessant.
Und willst du es vielleicht ganz kurz dann nochmal erwähnen? Weil alle Leute, die sich das jetzt sonst angehört haben, die haben ja keine Ahnung, worum es dann ging.
Ich hatte mir überlegt, ob ich The Athletic einen krassen Teaser basteln soll, aber du hast natürlich recht. Also es geht darum, dass dass ihm wichtig war. Also er interessiert sich oder ist sehr, sehr verbunden mit schwarzer Geschichte quasi, hat sich viel mit großen Persönlichkeiten, schwarzen Persönlichkeiten in den USA und Bürgerrechtlern beschäftigt. Und deswegen war Detroit für ihn als Stadt mit großem Anteil an schwarzen Bürgern und Bürgerinnen und mit einem Headcoach, einem schwarzen Headcoach und einem schwarzen GM war für ihn sehr, sehr interessant. Er wollte einfach bewusst in so eine Umgebung und um da halt auch was bewegen zu können. Und wie gesagt, das sind halt Beweggründe, die man sonst so nicht kennt, ne? Oder beziehungsweise an die man gar nicht denken kann, wenn man nicht mit Jeremy Grant
darüber gesprochen hat. Das ist halt, also ich meine, es haben ja auch wirklich viele sich gefragt, warum er jetzt so eine gute Situation wie die in Denver verlässt und auch irgendwie gedacht, also jetzt mal ganz abgesehen davon, dass man sportlich nicht sicher war, ob das für ihn Sinn ergibt. Und ich meine, aktuell sieht es ja sportlich, ich meine, die Pistons sind zwar erwartungsgemäß richtig schlecht, aber er ist ja richtig gut bisher.
Ja.
Aber es kommt halt auch nochmal irgendwie so eine ganz andere Komponente mit rein. Und also ich meine, er hat vorher in Oklahoma City und in Denver gespielt. Das sind natürlich Städte, die man jetzt überhaupt nicht damit in Verbindung bringt. Und das kannst du aber natürlich, also wie du schon sagst, von außen nicht wissen.
Eben. Und es sind halt einfach, und es ist wahrscheinlich einfach oft so, dass halt wir sehen natürlich den sportlichen Faktor und vielleicht noch den finanziellen Faktor, vielleicht noch den Faktor Stadt. Aber im Endeffekt, wahrscheinlich ist es halt einfach oft so, dass gerade so bei Vertragsunterschriften diverse andere Dinge noch mit reinspielen, die man von außen gar nicht so einfach einschätzen kann.
Wobei das wirklich eine sehr interessante Überleitung von James Harden ist, weil ich glaube, da ist letztendlich weiß man da relativ viel drüber mittlerweile.
Und und das Ding ist halt, ich meine, bei James Harden ist halt auch so ein Verhalten dann einfach. Das ist halt das, was, glaube ich, eher stört. Also es ist gar nicht so dieses, deswegen habe ich auch nochmal gesagt, also dass er getradet werden will, okay. Nur wie das sich halt momentan darstellt, ist halt schwierig. Aber gut. Sollen wir damit mal zu unseren Teams kommen? Zu dem, worüber wir eigentlich sprechen wollten.
Ja, machen wir das doch.
Womit möchtest du denn anfangen?
Ich finde, gemessen an dem, dass der aktuell, ich glaube, es ist immer noch der Fall, längste Winning Streak der Liga, den Charlotte Hornets gehört, können wir über sie sprechen.
Können wir machen.
Genau, die Lakers sind nämlich nur bei 3 Siegen am Stück, deswegen sind es immer noch die Hornissen.
Die Hornissen sind's. Mit 5, ne? Oder 4?
4.
4, genau. Und dabei auch durchaus interessante Siege dabei gewesen. Und vor allem natürlich ein Rookie mit Triple-Double, der jüngste Spieler, der jemals ein Triple-Double aufgestellt hat. Wir könnten ihm fast den Markelle Fultz Award verleihen. Aber LaMelo Ball, ich meine, es wurde ja viel spekuliert rund um den Draft. Wie gut ist er? Was ist mit seinem Wurf? Wie kommt er in der NBA zurecht? Na? Und es sieht so aus, als fühlte er sich ganz gut rein irgendwo, oder?
Also ich bin so über die letzte Woche schon sehr angetan davon gewesen, was er so veranstaltet hat. Und da, also Es waren Spiele dabei, in denen sein Scoring nicht gut war. Und ich meine, insgesamt sind seine Effizienzwerte da auch nicht toll. Also ja. 41% aus dem Feld, 35% von der Dreierlinie. Das ist ja okay, aber es ist jetzt also nicht überragend. Es ist immer noch deutlich besser als Devontae Graham. Aber er macht, finde ich, unfassbar viel richtig. Also ganz viel, was auch irgendwie über den eigenen Abschluss irgendwie hinausgeht. Er spielt teilweise natürlich sehr spektakuläre Pässe, aber er spielt auch kluge Pässe. Ist gut darin, das Spiel schnell zu machen. Ich finde, also ich hatte jetzt mehrfach das Gefühl, dass wenn er halt reinkommt bei den Hornets, dass sich irgendwie sofort ein bisschen die Ausrichtung des Teams irgendwie verändert. Also dass halt sofort irgendwie ein bisschen mehr Bewegung reinkommt, bisschen mehr Ballbewegung auch, dass halt, also letztendlich, die haben halt gerade in der Starting Five, abgesehen von Biyombo, der nur für seine Defense da ist, haben sie halt sonst Spieler da drin, die zwar passen können, aber schon mehr den eigenen Abschluss eigentlich suchen vom Naturell her. Mhm. Ich meine, bei Graham ist es momentan so, dass der eigene Abschluss halt nicht will, die Assists schon. So, deswegen ist das ein Faktor, den man schon sieht, aber eigentlich so vom Naturell her wirklich mehr Vorbereiter sein, das ist halt einfach Ball. Und ich finde, das merkt man jedes Mal, wenn er da reinkommt. Also, dass sich alles irgendwie so ein bisschen mehr fügt, dass halt irgendwie eine gewisse Kongruenz einfach ins Spiel reinkommt. Und das hat mir schon sehr gut gefallen, auch wie er teilweise das Spiel liest, wie er, wenn sein erster Move quasi zugestellt wird, irgendwie sofort die Kreativität und auch sozusagen den Fluss hat, sofort in den nächsten Move reinzugehen. Natürlich ist da manches dann auch dabei, was in erster Linie einfach flashy sein soll und was jetzt noch nicht gewinnen bringt, zwingend ist, aber überwiegend sind's halt schon sinnvolle Moves. Ich glaube, also sein Defensiv-Rebounding ist auch ein absolut positiver Faktor. Und also bisher, was ich so gesehen habe, hat mich schon ziemlich begeistert, vor allem gemessen an meinen Erwartungen, weil ich dachte halt, es wird in seiner ersten Saison zwar viele coole Szenen geben für deine Lieblingskanäle auf Social Media mit No-Look-Pässen und so,
ja.
aber auch ganz viel, wo man halt denkt, oh meine Güte, den Wurf nimmst du jetzt lieber nicht oder defensiv sieht das übel aus oder ist ja schon ein ziemliches Hemd, wie soll der jemals am Korb irgendwas finishen? Und bisher überwiegt für mich halt ganz extrem das Positive und das hätte ich halt so früh nicht erwartet.
Ist ja für die sozialen Medien auch tatsächlich schon so eine Punchline geworden. Also ich sehe ganz oft jetzt, wenn irgendwelche Spieler, also natürlich bei mir gerade im Bulls-Kontext, wenn die einen geilen Pass spielen, also Denzel Valentine hat vor kurzem auch so einen Full-Court-Bounce-Pass gespielt und dann kommt auch gleich, wenn den LaMelo Ball gespielt hätte, würden wir ihn überall sehen.
So, also, ja, so, da ja ist auch, auch zu diesem Triple-Double gab es ja sofort einen Backlash, weil nichts kommt ohne Backlash aus auf Social
natürlich
Media. Das ist halt einfach so. Und also der berechtigte Punkt war ja, dass die Heimanschreiber teilweise bei wirklich albernen Sachen einen Assist notieren. Das das tun sie aber tatsächlich überall. Das
ja, gut,
muss man sagen.
Das Argument ist es dann, okay, dann suche ich aber schon aktiv ein Gegenargument.
Ja,
das
genau.
Ist dann keins, das auf der Straße liegt und das man halt irgendwie halt deshalb anbringen muss, sondern das ist dann halt eins, wo ich sage, ja, okay, aber.
Genau, ich habe für meine Kolumne so ein bisschen bei den, also man kann sich im NBA-Datencenter so einzelne Spielszenen ja angucken, also wo das, was dann halt irgendwie so 5-6 Sekunden Clips sind und hab da zum Beispiel auch nach Assists von Julius Randle gefahndet. Und was da teilweise dann ein Assist ist, der Oscar Robertson würde jemanden erwürgen im NBA.
Ja.
Deswegen ist das, also kann man Backlash machen, aber eigentlich ist das auch scheißegal. Also mir ist jetzt auch egal, dass es dann letztendlich ein Triple-Double war. Wenn er 20, 11 und 9 gehabt hätte, wäre es auch ein geiles Spiel gewesen.
So
also,
ist es.
Ne, das
der eine Rebound oder Assist macht's nicht fett. Also
genau.
Das ist egal. Nee, aber was du sagst, finde ich auch. Also, was ich von ihm gesehen habe, ich finde auch, also man hat irgendwie so, man hat den Eindruck, dass er ein sehr gutes Gefühl für das Spiel einfach hat. Also für die Situation, fürs Spiel, wie er sich bewegt, wie sich seine Mitspieler bewegen. Und dadurch eben, ja, wie du sagst, einfach dem Spielenden, der Hornets einen anderen Fluss verleiht. Also ich finde auch immer so, wenn er den Ball hat, also er scannt irgendwie so gefühlt den Court und schaut so, was passiert, was könnte demnächst passieren, ist ja auch immer noch so ein Faktor. Also was entwickelt sich aus dem, was mir das Spielfeld gerade anbietet. Und da habe ich schon so das Gefühl, dass er da irgendwie schon speziell ist. Und das ist halt, was es halt natürlich noch spezieller macht, ist, dass das ja was ist, was man im Endeffekt nicht lernen kann, sondern was halt, oder was man schwer lernen kann oder bis zu einem gewissen Grad sich aneignen kann. Und da finde ich's, da bringt er schon einen relativ guten Beitrag. Ich meine, Rebounding hast du angesprochen. Die Länge ist natürlich ein Riesenfaktor, glaube ich, als Point Guard. Also die Kombination aus Länge und dann Ballhandling, Passing ist natürlich schon was. Da bin ich halt gespannt, wie dann irgendwann ob sich das defensiv irgendwann noch übersetzen lässt. Ich meine, da sind die Bewegungen noch nicht ganz so flüssig wie offensiv, finde ich. Da ist es noch so ein bisschen, das wirkt noch ein bisschen hölzern, aber ich meine, bei Rookies ist ja immer so das Thema, dass am Anfang die Defensive schwierig ist oder dass sie sich erstmal schwer tun. Und jetzt muss ich dich mal fragen, geile Frage zu mir, aber Assist Turnover Ratio von 3 ist eigentlich okay, oder?
Ja, absolut. Also auch grundsätzlich, dass er bei seiner doch spektakulären Spielweise nur 2 Turnover aktuell hat, ist sehr, sehr gut. Also ist überraschend positiv. Das ist grundsätzlich bei den Hornets, also selbst bei Graham ist das ja ein krasser Faktor, der wirklich eigentlich verheerend in die Saison gestartet ist. 6,5 Assists, 1,1 Turnover. Das ist schon, das ist schon sehr gut.
Ja.
Also, aber das finde ich bei Ball ist auf jeden Fall auch sehr, sehr hervorzuheben.
Eben, also gerade für so einen eigentlich irgendwo flashy Player ist es nicht ganz selbstverständlich. Und dadurch sind auch die Hornets irgendwie so ein grundsolides Team geworden. Also auch, ich meine, ein Faktor sicherlich auch Gordon Hayward. Also wenn man sich den mal anschaut, also klar, es gab mal wieder so einen kleinen Verletzungsschreck. Aber im Endeffekt momentan legt er seine Quoten gut 50% aus dem Feld, gut 40% von draußen, 93,2% Freiwürfe, also alles Career Highs. Nimmt dabei aber außer Freiwürfe so viel Würfe wie sonst noch nie. Hat gleichzeitig eine Usage, die, glaube ich, so hoch ist wie seit Utah-Zeiten nicht mehr. Also kommt nicht ganz an die Utah-Zeiten ran, aber trotzdem fast so hoch. Ja, also er scheint sich relativ wohl zu fühlen in Charlotte. Und irgendwo gibt natürlich, also er ist jetzt als vielleicht Secondary Playmaker mit 4 Assists, glaube ich, die er spielt. Da, glaube ich, für die Balance des Spiels auch nicht so unentscheidend und wirkt sich damit auch irgendwo dann, also gemeinsam auch mit Ball zum Beispiel, positiv auf Terry Rozier aus, oder? Der sich ein bisschen mehr auf Scoring konzentrieren kann.
Ja, also ich finde auch, Hayward muss man auf jeden Fall hervorheben. Also das ist absolut All-Star-Form. 50, 40, 90, eh klar. Aber auch Rozier, also gefällt mir auch extrem gut, weil er jetzt halt mehr abseits des Balles spielt. Ich glaube, das war ja schon zu Boston-Zeiten so, dass man bei ihm immer nicht ganz wusste, ist das jetzt ein Combo-Guard? Ist das ein Zero-Guard? Also halt jemand, der eigentlich zu klein ist für die 2, aber auch ein bisschen zu eigensinnig für die 1 vielleicht. Und so wie es jetzt gerade aussieht, man muss natürlich auch sagen, er ist on fire. Also trifft auch 34,5% von der Dreierlinie bei fast 8 Versuchen pro Spiel, was einfach extrem gut ist. Aber so diese Rolle, dass er einfach in erster Linie Off-Ball eingesetzt wird, das liegt ihm auf jeden Fall sehr gut. Und ich meine, die Hornets haben grundsätzlich ja, also in der Starting Five, aber vor allem auch wenn Ball und dann vielleicht auch noch Bridges reinkommen, die haben halt ganz viel Playmaking, was sich aber auf verschiedene Schultern verteilt. Und ich habe das Gefühl, dass das halt gerade Rozier schon sehr entgegenkommt. Ich finde halt grundsätzlich das auch ganz spannend, dass momentan, weil ja Cody Zeller so wie meistens halt verletzt ist, Biombo eigentlich der einzige Center ist. Sobald der auf die Bank geht, ist halt dann PJ Washington mit seinen 2,01 Meter, glaube ich, der Center, was halt defensiv interessant ist, aber bisher insgesamt okay funktioniert und was aber vor allem offensiv einfach saustark ist, weil du dann teilweise wirklich 5 Leute hast, die werfen können und passen können und dadurch entwickelt sich dann schon ein ziemlich interessantes Offensivteam. Also deswegen finde ich das auch spannend, inwieweit sich das in der Saison noch weiterentwickeln kann. Also ob man beispielsweise dann irgendwann auch sagt, Ball eher in die Starting Five, Graham als Sixth Man, wie man halt irgendwie mit Bridges weiterverfährt, weil auch wenn das jetzt überwiegend nicht irgendwelche Stars sind oder so, der Kader hat schon eine gewisse Tiefe und ich finde, dadurch hat halt auch James Borrego so einigermaßen interessante Kombinationsmöglichkeiten. Und er hat Zwillinge. Ich finde es auch immer wichtig, dass ein Team Zwillinge hat.
Finde ich sehr wichtig. Vor allem bei den Martins finde ich das interessant, dass sie, glaube ich, eigentlich zweieiige Zwillinge sind, ich sie aber trotzdem nicht wirklich auseinanderhalten kann.
Nee, überhaupt nicht. Also spielerisch auch nur der eine ist defensiv stärker und der andere ist offensiv ein bisschen spektakulärer, aber ich könnte nicht mal sagen, welcher. Also,
das ist halt einfach identisch. Also gerade so, wenn du nur schnell so ein bisschen aus der Kameraperspektive von oben halt so siehst, ja okay, Martin halt, ne? Aber das war so, ist interessant. Nee, also ja, ich finde auch, die Hornets sind irgendwie aber ein interessantes Team geworden. Und ich meine, da siehst du auch bei Rozier, was Kontext ausmacht irgendwo, ne? Ich meine, wie du sagst, man war sich irgendwie nicht ganz sicher, was ist er für ein Typ? Hat dann auch irgendwo an gewissen Ecken und Enden gehakt, einfach weil er Dinge machen musste, die ihm jetzt vielleicht nicht so gelegen sind. Und jetzt kommen 2 neue Mitspieler dazu, die ihm das eine so ein bisschen abnehmen. Er kann sich aufs andere konzentrieren und dann sieht's schon anders aus. Und ich finde die Idee mit Graham, wenn, ich meine, sein Shooting oder seine Scoring-Probleme und der schwierige Saisonstart wurden ja relativ intensiv thematisiert, wenn es um die Hornets ging. Und ja, vielleicht ist es gar nicht perspektivisch gar keine blöde Idee, dann ihn als Sixth Man zu bringen, dass er dann eben halt, ich meine, wurde ja auch immer wieder gesagt, Second Unit, du spielst nicht gegen die Starter, es öffnet sich alles vielleicht so ein bisschen. Und es ist natürlich dann auch eine Frage, wie du die Lineups dann natürlich aufstellst. Aber James Borrego ist ja auch bei weitem kein Blinder, was Coaching angeht. Von daher. Ja.
Und wir haben ja vor der Saison auch schon mal darüber diskutiert, ob Graham nicht eigentlich vielleicht besser in so einer Rolle aufgehoben ist. Also halt mehr als Instant Offense so quasi von der Bank. Und ich meine, das würde ja auch letztendlich dafür sprechen, das halt mit Ball früher zu machen. Also er ist ja ganz klar der Point Guard der Zukunft und alle anderen stellen sich da ja ein bisschen hinten an. Und ich meine, bisher hat man schon mal gesehen, es funktioniert auch, wenn alle drei zusammen auf dem Court sind, was, glaube ich, schon mal relativ vielversprechend ist, aber einfach dadurch, dass sie unterschiedliche Fähigkeiten haben. Du hast halt natürlich trotzdem mit Graham und Rozier dann zwei kleine Guards drauf, wo man dann immer gucken muss, wie man das defensiv kompensiert, aber zumindest offensiv geht das ja. Aber dass man halt auf Dauer sagt, Ball ist der wichtigste von allen und aktuell auch der beste Playmaker, also bringen wir ihn von Anfang an, das kann ich mir schon vorstellen, dass das demnächst passiert. Wird bei mir auf jeden Fall dazu führen, dass ich mir die Spiele noch lieber angucke, aber es ist jetzt schon so, dass ich wirklich diese Woche sehr positiv davon überrascht war, dass man sich dieses Team echt gut angucken kann. Also auch nicht nur wegen ihm, sondern einfach grundsätzlich wegen so einem Fluss in der Offensive, den ich so nicht gesehen habe. Und ich meine, der Start war ja auch nicht so gut, aber die letzten Spiele waren jetzt halt sehr gut. Sie sind beim Offensivrating aktuell immer noch nur auf Platz 20, aber ich kann mir vorstellen, dass das in nächster Zeit ein bisschen hochgehen wird.
Sollten wir denn da so ein bisschen Abbitte leisten nach unserer Kritik während der Offseason? Oder allgemein einfach, weil ja natürlich der Hayward-Vertrag immer noch sehr dick, aber es wurde ja gefragt, okay, sie sind im Rebuild, sie haben irgendwie alle Möglichkeiten und jetzt verbauen sie sich, weil sie jetzt zu gut sind. Und natürlich kann man jetzt die Argumentation, sie sind immer noch zu gut, kann man natürlich weiterhin anbringen. Aber irgendwo, wie du sagst, ich meine, sie haben ein Basketballteam zusammengestellt, das Potenzial mitbringt, das auch irgendwie Spaß macht. Und ich meine, das ist ja irgendwie, ich meine, klar, Titel, schön und gut, aber ich meine, es ist ja auch irgendwo, dass du mithalten kannst, dass du ein gewisses Niveau bringst, dass du auch einen gewissen Spaßfaktor mitbringst, ist ja irgendwie auch was. Und ja, sollte man die Kritik vielleicht ein bisschen zurücknehmen aus dem Sommer?
Ich finde nicht wirklich. Also, weil die kam ja nicht, weil wir dachten, Hayward macht das Team irgendwie schlechter oder irgendwas, das passt nicht wirklich zu dem. Und also letztendlich hat dieses Team ja trotzdem kein höheres Ceiling als das Play-in-Turnier erreichen und da dann verlieren. Also,
aber es ergibt doch alles mehr Sinn. Also auch mit Rozier zum Beispiel. Also es haben sich ja noch gewisse Dinge entwickelt, die man jetzt so nicht hat kommen sehen vielleicht.
Ja, das stimmt schon alles. Nur es ist halt deswegen trotzdem nicht eine Situation, wo man denken würde, das ist jetzt ein Team, wo es aktuell Sinn macht, einen 30-Jährigen einen Maximalvertrag zu geben. Also an der Kritik ändert sich für mich nichts.
Ja, also deswegen sage ich ja, die Kritik so ein bisschen, zumindest ein bisschen runterschrauben quasi, weil wir sehen es halt immer nur aus der Perspektive, wie werde ich in so kurzer Zeit wie möglich so gut wie möglich. Und die Hornets, wie du auch sagst, ich meine, du hast jetzt Lust, die Spiele dir öfter anzuschauen, du hast die Entwicklung der einzelnen Spieler geht vielleicht ein bisschen schneller voran. Das sind ja auch Faktoren. Und klar, der Maximalvertrag bleibt ein Maximalvertrag. Und Gordon Hayward ist weiterhin 30 Jahre alt und hatte die eine oder andere Verletzung während seiner Karriere. Alles nicht optimal. Deswegen sage ich auch nicht, dass jetzt alles perfekt gelaufen ist. Aber irgendwo, trotzdem ist die Situation in Charlotte ja jetzt besser, als sie vor einem Jahr war, quasi.
Das ist richtig.
Ja. Also von daher, wie gesagt, nur so ein Gedanke. Überleitung. Wo es auch besser läuft als vor einem Jahr, auch wenn es die letzten Spiele etwas schlechter lief als zuvor, in New York, bei den Knicks. Thibs Magic ist da und schon geht was.
Ich stelle das arg in Frage. Ich möchte die Hornets nicht zu positiv sehen, weil ich denke, wir haben sie jetzt zum perfekten Zeitpunkt erwischt und in einer Woche, lass sie eine 1-3-Woche haben, dann reden wir da auch schon wieder anders drüber. Bei den Knicks wiederum, da haben wir wahrscheinlich den perfekten gar nicht über die Zeitpunkt Hornets. Verpasst.
Wenn sie eine 1-3-Woche haben, reden wir wahrscheinlich gar nicht über die Hornets.
Genau, aber wir hatten es ja vorher festgelegt.
Ja, genau.
Deswegen, das war nämlich auch wieder Superbrain. Ja. Ja. Bei den Knicks aber, wie gesagt, da haben wir den perfekten Zeitpunkt verpasst, weil der war letzte Woche. Da waren alle auf dem Knicks-Hype-Train und jetzt haben sie dreimal in Folge verloren, auch deutlich, unter anderem gegen unsere Hornissen, aber auch gegen die Nuggets und gegen OKC, also jeweils mit über 10. Und nachdem sie vorher einen 3-Spiele-Winning-Streak hatten und jetzt einen 3-Spiele-Niederlagen-Streak hatten, was hältst du denn für aussagekräftiger bei diesem Team?
Ja, wahrscheinlich.
Mal ganz simpel gefragt.
Langweilige Antwort, aber tatsächlich die Mitte mit Tendenz zur Niederlage. Also ich glaube, ich meine, die drei Spiele, wenn wir die Niederlagen aufziehen, also sie haben die Hawks geschlagen, sie haben die Jazz geschlagen. Und da ist dann Austin Rivers etwas heiß gelaufen gegen Ende. Und ich glaube halt, ich meine, das Spielermaterial oder die Spieler haben wir ja vor der Saison kurz angeschnitten. Ich meine, wir sind jetzt beide nicht die großen Knicks-Experten, deshalb, aber es, ich meine, wir hatten Fragezeichen, was jetzt zum Beispiel die Guard-Rotation angeht.
Speak also, for yourself. Angeht. Hm? Speak for yourself.
Ich bin jetzt nicht der große Knicks-Experte, aber ich glaube schon, wenn man sich die Spiele so ein bisschen anschaut, also es ist halt so, also dieser Thibodeau-Faktor, dass einfach grundsätzlich so ein bisschen mehr Struktur in die ganze Geschichte reinkommt und so, dass den Floor einfach so ein bisschen hebt und ja, irgendwo dadurch mehr Möglichkeiten dir gibt, auch mal so ein Spiel wie eben gegen die Jazz zu gewinnen. Ich glaube, das so kann man die Knicks schon einordnen. Also was natürlich auch zu Thibodeau gehört, die Offense ist jetzt nicht wahnsinnig geil. Sie sind im Offensive Rating von 103,3 sind sie auf Platz 28, also nur noch unterboten von OKC und den Cavs.
Ja, Basketball Reference hat sie sogar auf 29, aber das weicht also immer ein bisschen voneinander ab.
Ja, genau, ich habe es von NBA.com. Und ja, das hängt, glaube ich, auch, ich meine, da bist du dann auch wieder beim Spielermaterial. Also ich fand jetzt auch die Spiele, die ich mir jetzt dann angeschaut habe, es ist halt, also Julius Randle spielt zum Beispiel bis jetzt eine ziemlich gute Saison. Du hast aber halt auch, aber du hast eigentlich keinen so richtig verlässlichen Scorer oder Shooter drin, fand ich jetzt zumindest. Es ist halt alles so ein bisschen shaky. Also man kann mal heiß laufen. Kevin Knox hatte mal eine Phase irgendwie gegen die Hawks, wo es erst gar nicht lief und dann trifft er im dritten Viertel schnell hintereinander zwei Dreier. Gegen die Hornets lief es dann wieder ein bisschen besser. Austin Rivers kann natürlich immer heiß laufen. Und RJ Barrett hast du, kommen wir wahrscheinlich noch ausführlicher dazu, hast du die Problematik weiter mit dem Wurf. Trotzdem hat er also gute Scoring-Abende. Aber die Knicks haben, glaube ich, halt, was die Spiele angeht, haben sie halt wenige, auf die sie sich richtig verlassen können. Deshalb ja. Es geht auch sehr, sehr viel über Randle. Also der auch, glaube ich, also der den Ball sehr, sehr oft irgendwie auch so zwischen Freiwurflinie und Dreilinie bekommt im Halbhaus und dann irgendwie auch ein bisschen als Facilitator gehen soll. Also auch gerne mal mit Dynamik Richtung Korb gehen soll. Und der fast 7 Assists im Schnitt spielt.
Ja.
Auch krass. Und deshalb wahrscheinlich so mit der, wahrscheinlich der herausragende Spieler so der ersten Wochen ist. Aber wie gesagt, ich glaube halt an der Grundtendenz, dass die Knicks jetzt nicht die höchsten Ambitionen haben dürften im Laufe der Saison, hat sich, glaube ich, wenig verändert. Aber ich glaube trotzdem, dass sie halt einfach insofern besser dastehen, als dass das alles, was sie tun, im Rahmen ihrer Möglichkeiten mehr Sinn ergibt für mich. Sagen wir
es mal so. Ja, also ich glaube, gerade defensiv muss man das unterschreiben. Ich glaube, ein wichtiger Faktor, der aber einfach auch mit dazu geführt hat, dass der Start gut war, war, dass die gegnerischen Teams absurd schlecht Dreier getroffen haben. Also irgendwie unter 30%. So ja. Zu dem Zeitpunkt, als sie gerade 3 Spiele in Folge gewonnen haben. Das ist halt nicht haltbar über eine Saison. Also ich glaube, ich hatte das rausgesucht. Letzte Saison waren, glaube ich, die Raptors mit 33,8% gegnerische Dreierquote mit Abstand das beste Team. Und also über die Jahre ist das meistens so sind die besten Teams immer so bei 35%. Mhm. Und schon so eine kleine Steigerung wird halt irgendwie relativ viel daran ändern. Und letztendlich ist das jetzt auch schon ein bisschen passiert. Also es hat sich halt einfach ein bisschen normalisiert, was die Gegner treffen. Und dann wird es halt auch mit dem Material, also es ist jetzt auch keine Kritik an unserem geliebten Tipps, ist es halt dann auch nicht möglich, so dieses am Anfang sehr gute Defensiv-Rating, was in der Top 10 war, zu halten. Ich glaube, das sehen wir jetzt halt schon ein bisschen. Ich glaube, dass das halt auch sich wahrscheinlich eher weiter so bestätigen wird. Auch wenn sie, also ich glaube, was halt der große Unterschied ist teilweise zur Vorsaison, ist, dass alle Leute es versuchen. Also auch, dass ein Randle versucht zu verteidigen und ein Barrett versucht zu verteidigen. Also der Einsatz stimmt.
Wer bei Thibs auch grenzt an Lebensmüdigkeit.
Genau, und das ist halt der positive Faktor. Und das ist das, was man, glaube ich, schon erkennen kann. Offensiv ist es halt, finde ich, ziemlich grausam anzugucken, was aber halt auch nicht verwundert. Also sie haben in der Offseason keinen richtigen Point Guard geholt. So der wichtigste, den sie da haben, ist Elfrid Payton, der es auch gemessen irgendwie an seinen Umständen ganz okay macht, aber der halt jetzt nicht derjenige ist, der da irgendwie eine große Linie reinbringt. Das wusste man vorher, dass das eine riesige Problemposition ist und das hat sich nicht geändert. Deswegen macht man so viel über Randle, der also gerade in den ersten Spielen teilweise auch wirklich verdammt stark gespielt hat, der eine unglaubliche Liebe für Turnover hat, muss man sagen. Also nachdem wir gerade bei den Hornets irgendwie die Assist-Turnover-Ratio erwähnt haben, bei ihm sind es 6,9 Assists und 4,4 Turnover. Und ich glaube, bei den Turnovern steigt die Tendenz, weil das war halt auch, finde ich, so ein Eindruck der letzten Spiele, dass halt gegnerische Teams schon mittlerweile ein kleines bisschen besser checken, wie die Knicks spielen, wie sie vor allem nicht werfen können, weil das zieht sich leider durch den gesamten Kader. Das halt, also abgesehen von Alec Burks und Austin Rivers und tatsächlich auch Kevin Knox, Shooting einfach ein riesengroßes Problem ist in diesem Team. Und dass dann, wenn du halt Randall innerhalb der Dreierlinie am Operieren hast und Leute um ihn herum irgendwie versuchen, durch Cuts zum Korb zu kommen oder halt draußen frei zu werden, dann checkst du halt als gegnerisches Team schon auch relativ schnell, wir doppeln ihn, wir versuchen den Ring zuzumachen, weil da können die nix, also können manche was und lassen halt, also erlauben halt eher Dreier und die kann halt keiner, also oder können nicht viele im Team sauber nehmen und deswegen führt das dann halt relativ schnell zu starken oder also großen Problemen in der Offensive. Und ich glaube, auch das wird sich halt eher bestätigen. Ja.
Wobei ich selbst, also bei dem, was ich jetzt gesehen habe, und das ist natürlich jetzt nicht die riesen Sample Size, aber auch selbst da hatte ich das Gefühl, dass selbst am Ring doch relativ große Schwierigkeiten da sind. Also
Ein gutes Finishing-Team sind sie da auch nicht. Ein gutes Finishing-Team sind sie definitiv auch nicht.
Und das,
nur also, das ist halt besser auch, also, als von der Dreierlinie.
Genau. Halt, aber strukturell, also das halt, das. Also oft kam mir der Winkel, mit dem sie den Ball irgendwie ans Brett gelegt haben oder Richtung Ring gelegt haben, kam mir irgendwie so ein bisschen komisch vor. Also bei unterschiedlichen Spielern, also sowohl bei Barrett als auch bei Randall sogar teilweise.
Barrett treibt mich teilweise in den Wahnsinn.
Ja, Barrett ist sowieso interessant, ne? Also ich meine, irgendwo ist ja schon wahrscheinlich mit so das hoffentlich größte Talent im Kader.
Ja.
Aber so diese. Und es blitzt halt auch immer wieder auf, was man so sieht. Also, wie gesagt, er hat seine guten Abende. Aber was halt immer noch so ein bisschen schwierig ist, ist die Scoring-Effizienz. Also, er trifft momentan 36,5% aus dem Feld, 18% von draußen, 68,6% von der Freiwurflinie. Und da ist es natürlich, ja, es ist halt teilweise ein bisschen schwierig. Also, er hat so seine, ich glaube, seine Bewegungen sind schon ganz, ganz gut. Also, wenn er zieht und so, da hat er, glaube ich, schon ein ganz gutes Gefühl. Aber ihm, also, das Finishing ist halt einfach so ein bisschen schwierig, ne?
Ja, also er hat gefühlt fast alle Moves im Arsenal, aber er kriegt es selten hin, sie auch wirklich dann umzusetzen. Und was er teilweise an Korblegern auch daneben setzt, weil er es irgendwie den Winkel nicht richtig berechnet, da stellt man teilweise schon in Frage, also woher das kommt. Also vor allem, weil es so häufig passiert. Also eine Assoziation, die ich damit tatsächlich hatte, war Jusuf Nurkic, weil der halt auch teilweise bei Korblegern so völlig blind auftritt. Aber das sollte bei Barrett eigentlich nicht der Fall sein. Ich habe auch bei ihm tatsächlich teilweise schon den Eindruck gehabt, dass er einfach schon müde wird. Also genau wie Randall übrigens. Die beiden spielen ja auch 37 beziehungsweise 38 Minuten. Also Thibs macht das, was Thibs eben so Minuten macht.
Die meisten Minuten beide, oder? Insgesamt?
Ja. Ligaweit? Also ich glaube, Barrett hat auf jeden Fall die Liga angeführt. Ich weiß nicht, ob er das gerade immer noch tut, aber
ja, kann also
wahrscheinlich schon. Ich wüsste nicht, wer ihn jetzt überholt hat. So eine gewisse Abnutzungserscheinung gefühlt hast du jetzt schon. Ich meine, der ist 20, aber trotzdem, so die Spieler sind es halt auch nicht gewohnt, dass sie so viel machen müssen. Und es konzentriert sich natürlich auch von der gegnerischen Defense sehr, sehr viel auf sowohl Randall als auch Barrett. So, das macht es natürlich nicht einfacher. Ich meine, wir hatten schon letzte Saison, war er insofern schwer einzuschätzen, weil die Effizienzwerte waren da auch grauenhaft. Aber du hattest halt auch ein Team um ihn herum, das es ihm nicht leichter gemacht hat, weil wenig Spacing, wenig Platz am Korb, wenig Driving Lanes und wenig Playmaking um ihn herum. Das ist im Prinzip immer noch so. Aber er wurde ja am Anfang teilweise schon fast ein bisschen gehypt, weil es halt auch, glaube ich, so ein bisschen die Knicks sind. Und wenn da ein paar gute Spiele sind, dann müssen die Spieler halt auch gleich immer so ein bisschen überhöht werden. Und wenn man sich aber so anguckt, was er denn wirklich in Sachen Effizienz ist und wie sein Spiel sich weiterentwickelt hat, dann finde ich, er ist eigentlich ziemlich genauso wie letzte Saison. Er macht nur noch ein bisschen mehr.
Mhm. Also das klassische Second-Year-Player-Ding.
Ja, aber eigentlich das klassische Second-Year-Player-Ding, was du nicht haben willst, weil du willst ja immer, dass ein richtiger Sprung da ist.
Und genau.
Bisher ist es also, aber nur einer in Sachen Workload, glaube ich.
Ja, nee, wenn du die Zahlen anschaust und dann die halt sich steigern im Vergleich zur ersten Saison, aber halt größtenteils aufgrund des erhöhten Workloads. Und
Ja,
aber ist es nicht was sich bessern kann? Also wenn du sagst, also er macht vieles richtig, er hat viele Moves im Arsenal und gut, Dreier ist natürlich ein Faktor, aber zumindest das Finishing in Ringnähe, dass das irgendwas ist, was er im Laufe seiner Karriere irgendwie gerade biegen kann.
Ich würde es hoffen, aber ich glaube, es ist, ich meine, das Thema Touch ist auch ein bisschen so, entweder du hast es oder du hast es nicht, ne? Also du kannst sicherlich besser werden da drin, aber ich glaube, also CJ McCollum hat vor ein paar Tagen so eine geile Pressekonferenz gegeben, wo er irgendwie meinte, ja, ich bin halt wie ein Hai und ich lerne das und keine Ahnung, ich denke über nichts anderes nach und habe das halt einfach im Arsenal. Und für mich ist McCollum ist so das perfekte Beispiel von jemandem, der einfach unfassbar viel Gefühl in seinem Scoring hat. Der weiß in jeder Situation, wo er zum Korb steht, was sein bester Abschluss gerade ist, was seine beste Möglichkeit ist. Und der ist natürlich auch weiter in seiner Karriere, aber das ist für mich irgendwie so der krasse Kontrast zu Barrett, der einfach im Moment, er hat keinen Go-To-Move. Also ich habe mir auch seine Shotchart mal angeguckt, die ist überall auf Court aktuell unterdurchschnittlich. Und das ist schon ein bisschen bitter. Und natürlich kann das besser werden, er ist ein junger Spieler, er hat Talent und so, aber also ich finde halt gerade, dass der Wurf so schlecht ist, finde ich alarmierend. Und wenn man als Kompensation wenigstens hätte, er nutzt seine Athletik am Korb und seine Schnelligkeit und schließt da gut ab, dann wäre das so was anderes. Aber im Moment ist halt auch das nicht da. Und ich würde ihn jetzt auf keinen Fall sagen, das kann sich nicht bessern. Aber ich hatte einfach gehofft, dass es jetzt schon ein bisschen besser wäre und nicht einfach quasi auf dem gleichen Niveau oder was den Dreier angeht, sogar eher noch schlechter.
Klar, gut, ich meine, die Hoffnung hat man immer, dass sich Schwachstellen, die ja irgendwo relativ offensichtlich sind, im Laufe eines sehr, sehr langen Sommers irgendwie ein bisschen ausmerzen lassen zumindest oder zumindest angehen lassen. Ja, schwierig. Also, wie gesagt, ich habe jetzt nicht die ganz großen Spiele gesehen. Ich habe es nur in dem paar Spielen ist es mir halt aufgefallen. Ich bin jetzt mal gespannt. Und die Stats sehen jetzt nicht mega gut aus, wie du sagst. Es scheint irgendwie so ein bisschen zu stagnieren, aber er ist trotzdem noch jung und da kann ja noch was gehen. Also da auch, ich meine, wer weiß, wie sich es dann auch weiterentwickelt. Du hast ja auch angesprochen, das ist halt das Setup der Knicks ist natürlich einfach kompliziert, einfach weil du wenig verlässliche Shooter hast, weil du kaum Playmaking hast. Da muss dann wahrscheinlich auch jeder einfach ein bisschen mehr machen von Dingen, die ihm jetzt nicht so wahnsinnig liegen. Und dann, das wirkt sich dann auch wahrscheinlich auch aufs gesamte Spiel aus. Und wer weiß, wenn das dann alles mal so ein bisschen runder wird so im Laufe der nächsten Jahre oder Monate, weiß ja nicht, welche Deals so in der Pipeline sind und wer wann wie gedraftet wird.
Das ist doch Taj Gibson da.
Stimmt, Taj. Die große Feelgood-Story. Ich freue mich immer wieder, wenn ehemalige, die 2010er Bulls noch mal irgendwo unterkommen. Und dann auch noch Reunion mit Thibodeau. Die zweite, ja, Minnesota war ja auch schon, ne? Aber
ja, wäre lustig, wenn, und also ich meine, in New York hat er auch schon gespielt, das heißt, es ist irgendwie schon
kommt ja auch
ein doppeltes Wiedersehen. Vielleicht wird er jetzt dann auch demnächst für Randall starten.
wahrscheinlich.
Defensiv, nämlich einfach solider.
Ja. Ich weiß halt nur nicht, wie die Playmaking-Sache wird sich jetzt mit Taj nicht zwingend wahnsinnig verbessern lassen, aber ne?
Ich finde
seine Präsenz, Taj ist halt natürlich einfach eine wahnsinnig positive Präsenz, muss man so sagen.
Ja, das stimmt natürlich. Ich finde es ja spannend, inwieweit also man wirklich dann Minuten für ihn einplant, weil eigentlich haben die Knicks ja gerade auch noch einen Big Man in der Lottery gezogen, der bisher nur beim ersten Spiel dabei sein konnte und da aber, also er wird sicherlich nicht die Playmaking-Thematik lösen, aber der kann zumindest werfen. Deswegen, also ich bin mal gespannt, welche Rolle Toppin jetzt dann spielt, wenn er zurückkommt.
Ja. Weiß man denn, wann er zurückkommt?
Lass mich kurz lügen. Sekunde, ich guck mal eben, was hier steht. Ich meine, er wäre relativ nah dran. Ja, also erst am 26. Dezember hieß es, er fällt 7 bis 10 Tage aus. Die Zeit ist jetzt natürlich schon wieder verstrichen, aber also ich glaube, es war irgendwie eine Wadengeschichte, die jetzt nicht ewig dauern sollte.
Auf jeden Fall. Ja. Stimmt. Ja, also auf jeden Fall, dann lohnt es sich natürlich nochmal reinzuschauen, also wie gut Toppin generell spielen kann in der NBA und wie gut er sich da einfügt, wie sich die Knicks dann vielleicht auch verändern. Aber sonst würde ich sagen, haben wir die Knicks jetzt fürs erste Mal abgehandelt, oder?
Für den Moment reicht's und ich bin sehr gespannt, wo sie dann stehen, wenn wir das nächste Mal über die Knicks sprechen.
Und solange wir warten, darfst du jetzt entscheiden, ob wir in Phoenix oder in Atlanta weitermachen sollen.
Runden wir doch den buckligen Osten einfach kurz ab, bevor es in die Sonne geht.
Bevor es in die Sonne geht. Dann Hawks.
Hawks. Komisches Team, oder? Also
sehr komisches Team. Es ging hervorragend los.
Ja.
Der Sommer hat sowieso Lust auf sehr viel mehr gemacht, die ersten Spiele. Sie hatten natürlich auch Glück, dass sie die Bulls noch in ihrer schlechten Phase erwischt haben. Ne? Das würde natürlich heute auch ganz anders aussehen.
Ja.
Trotzdem, Trae Young gut in die Saison gekommen. Dann gab es immer mehr Verletzungen. Jetzt bist du ja mittlerweile an dem Punkt, an dem es halt die letztjährigen Hawks plus Clint Capella sind im Endeffekt und Solomon Hill.
Ja.
Weil alle Neuzugänge momentan verletzt sind. Also Gallinari ist ja schon länger raus, Rondo, Chris Dunn und jetzt eben auch noch Bogdanovic, der sich am Knie verletzt hat. Eine Abrissfraktur mit Knochenprellung und Entzündung.
Ja, und das war der einzige Neuzugang, der bisher überhaupt Teil der Rotation war, ja. So richtig, ne? Also Das war der einzige, der wenigstens 9 Spiele gemacht hat.
Genau, aber auch so ein bisschen Probleme hat, reinzufinden. Dann jetzt, glaube ich, das Spiel kurz bevor er sich verletzt hat, das erste Mal gestartet für Cam Reddish. Und jetzt eben, man weiß nicht genau, wie lange ausfällt. Also da auch bei The Athletic gab es einen ganz interessanten Artikel, weil sie mal mit einem Arzt gesprochen haben, der mal erklärt hat, was es überhaupt für eine Verletzung ist, weil ich hatte das tatsächlich auch noch nicht gehört. Eine Abrissfraktur. Und scheinbar ist es irgendwie, dass halt ein Band im Knie so stark überdehnt wird, dass es ein Stück vom Knochen absprengt. Und so wie es momentan dargestellt wird, anscheinend ist es halt, also geht es halt auch mit einer Bänderdehnung einher, und aber es scheint nicht gerissen zu sein damit, und er scheint ja auch keine OP zu brauchen. Von daher mal schauen, wann er jetzt zurückkommt. Aber das große Thema ist natürlich auch der Leak aus der Teambesprechung. John Collins scheinbar gesagt, dass er nicht ganz so zufrieden ist mit den Touches, die ihm der Kollege Trae Young verschafft. Also, dass Trae Young noch gern öfter zu ihm passen würde. Und also ganz ehrlich, als ich es gehört habe, habe ich mir gedacht, hey, ja, wann sowas ansprechen, wenn nicht in einem Team-Meeting, wo es genau um solche Dinge geht. Ich frage mich halt, wie es an die Öffentlichkeit kommen konnte.
Ja.
Das ist die größere Thematik.
Hast du die Ratte schon identifiziert?
Ich nicht. Ich bin noch nicht investigativ tätig geworden. Du?
Bitte. Nee, ich habe auch gedacht, ich halte mich da diesmal von fern. Aber also ich fand es auch interessant, weil so wie sich das zumindest anhörte, war das ja nicht so, dass Collins irgendwie aggressiv ihn angeschnauzt hätte oder gesagt hätte, hier, so geht's ja gar nicht, sondern eher, also es las sich zumindest so, als wäre es eher konstruktiv gemeint gewesen.
Ja,
und dann ist es natürlich
Problem.
Genau. Und auch eins, worüber man diskutieren kann, aber was ja vielleicht schon verständlich ist. Ne? Und insofern ja eigentlich ein legitimes Thema, aber das dann halt, das erstens sofort durchsickert und zweitens halt Young im nächsten Spiel dann alle Würfe verweigert, weil er nicht als Egoist gelten will. Das ist natürlich dann ein ziemlich problematisches Zeichen. Und ich meine, Young hat, bevor er jetzt dann in dem Spiel gegen die Sixers, also beziehungsweise gegen den Kadaver der Sixers, wieder gut gespielt hat, war er in so einem Slump tatsächlich. Ja. Und das ist halt nicht so gesund. Ne? Also man sollte irgendwie meinen, dass gerade auch bei jungen Spielern das möglich sein sollte, dass man da halt irgendwie eine Dynamik anspricht und auch Kritik üben kann. Ja. Und also gerade wenn man Young und Collins sieht, die spielen ja schon jetzt das dritte Jahr zusammen, haben teilweise auch schon sehr gut zusammengespielt. Und Collins sagt ja auch, das ist irgendwie mein Bruder, wie auch immer, dann sollte man ja eigentlich davon ausgehen, dass man da irgendwie gesund und konstruktiv drüber sprechen kann. Und danach sieht es halt nicht aus. Und das wundert mich dann doch. Und das lässt einem halt auch so ein bisschen an diesem erst ja sehr explosiven und guten Saisonstart der Hawks so ein bisschen zweifeln, wo sie halt 4 Siege aus 5 Spielen geholt haben.
Ja.
Danach kamen jetzt dann erstmal 4 Niederlagen am Stück, bevor sie halt den einen Sieg wieder geholt haben. Und jetzt, ich finde das im Moment sehr schwer zu bewerten, wo es denn jetzt eigentlich hingehen soll für dieses Team.
Ja, also einerseits natürlich einfach, weil viele von denen man sich erhofft hat, dass sie sich auch wirklich stark verbessern werden, einfach fehlen momentan. Also ich glaube, Capella hat wahrscheinlich schon einen ganz, ganz positiven Einfluss.
Definitiv.
Aber um nochmal zu der Young-Collins-Geschichte zurückzukommen, also wie du sagst, also ich finde es ja legitim, vor allem auch aus der Perspektive, dass, also klar, bei Collins ist momentan natürlich die Frage, er hat ja seine Vertragsverlängerung im Sommer ausgeschlagen oder er hat das Angebot der Hawks nicht angenommen. 4 Jahre 90 Millionen oder so, wenn ich jetzt nicht ganz lüge.
Ich glaube auch, ja.
Er hätte halt gerne einen Max-Vertrag gehabt, hat dann gesagt, okay, diese Saison ist jetzt quasi, versuche ich jetzt mir diesen Max-Vertrag zu erspielen. Es gibt natürlich, man fragt sich natürlich, ist er ein Max-Player? Wird er ein Max-Player, wenn das noch nicht ist? Und da ist es natürlich hilfreich, wenn er genügend Touches bekommt, um das zu zeigen. Gleichzeitig könnte man sich natürlich auch überlegen, wie du sagst, es gab ja gute Ansätze in den letzten Jahren zwischen Young und Collins. Und dann ist natürlich die Frage, sollte Collins bleiben? Und sollte man mit Collins dann doch noch am Ende verlängern? Und die Hawks waren ja daran interessiert, mit Collins zu verlängern. ergibt es dann nicht Sinn, also dann ist ja sowas eigentlich gerade konstruktiv zu sagen, okay, hier hakt es momentan, wir wollen langfristig was Gemeinsames aufbauen, gemeinsame Synergien schaffen, auf dem Feld irgendwie so gut wie möglich eine Einheit bilden sozusagen. Und hier momentan sehe ich als John Collins noch eine Schwierigkeit. Also man war jetzt natürlich nicht bei dem Gespräch dabei, aber wie du sagst, es scheint ja, was man gehört hat, eine reine Basketballdiskussion gewesen zu sein. Ja, und jetzt bist du halt an dem Punkt, wer weiß, vielleicht, das kann natürlich auch sein, dass Young im ersten Moment halt so ein bisschen eingeschnappt war, sich das aber auch widerlegt und am Ende funktioniert es dann irgendwie besser. Ich weiß es nicht. Also da ist natürlich, das gilt jetzt natürlich zu beobachten, ne?
Ja.
Und gibt natürlich der ganzen Geschichte doch mal eine zusätzliche Komponente. Gleichzeitig legt es so ein bisschen einen Schatten auf das, was einer liefert, der ja auch mit ein bisschen Fragezeichen in die Saison gegangen ist. Der Kollege Hunter.
Der ist absolut überragend in die Saison gestartet. Da. Also auch irgendwie, wie sagt man, Tag und Nacht im Vergleich zur letzten Saison, wie sich sein Spiel verändert hat, wie sich auch seine Effizienz vor allem verändert hat. Also aktuell vor allem ist er auch der sicherste Shooter im Team, was man letzte Saison jetzt nicht unbedingt hat kommen sehen. Muss man ja noch mal erwähnen, dass Young im Moment nur, also nicht mal 30% seiner Dreier trifft und auch für seine Verhältnisse nicht viele nimmt, also nur unter 6. Hunter nimmt knapp 5, trifft 34,5% davon, trifft aber auch am Korb
seine Würfe. Also, ne?
Bitte?
43,5.
Ja, was habe ich gesagt?
34,5.
Ja, 43,5, sorry. Er trifft aber auch am Korb irgendwie aktuell 70%, was halt auch irgendwie ein riesiger Unterschied ist zur letzten Saison. Und ich habe das Gefühl, bewegt sich mit Ball in der Hand viel besser, irgendwie auch viel selbstbewusster. So letzte Saison war das irgendwie fast jedes Mal, wenn er selber dribbeln musste, war die Turnover-Gefahr ziemlich hoch. Das ist aktuell nicht der Fall. Und insofern, das sieht jetzt einfach wie ein richtig guter Flügelspieler aus. Und so ist ja letztendlich auch der Grund, warum man so jemanden dann an Position 4 pickt. Aber danach sah es halt letzte Saison einfach noch nicht zwingend aus, wo man halt dachte, okay, defensiv sind da schon Ansätze da, aber offensiv sehr roh für jemanden, der schon ein bisschen älter war, als er in die Liga kam. Und jetzt aktuell, wie gesagt, da lässt eigentlich nicht viele Wünsche offen für einen Rollenspieler auf dem Flügel, der vielleicht sogar noch ein bisschen mehr kann.
Der ist eigentlich im Endeffekt genau das, was die Hawks ja gern hätten auf der Position. Also 3&D, beziehungsweise 3&D plus mehr oder weniger, der dann ja theoretisch auch gut in ein Korsett aus Young und Collins passen könnte. Ja, wie gesagt, je nachdem, was mit Collins halt ist, wie sich das jetzt im Laufe der Saison entwickelt. Ansonsten, ja, wie gesagt, es ist irgendwo schwer aus den Hawks halt was zu machen, einfach weil momentan halt von dem, was man eigentlich irgendwann sehen sollte, weil man das momentan einfach noch nicht sehen kann, einfach weil so viel fehlt. Ne? Und dann Young ist Young ein spezieller Star, um mit ihm zusammenzuspielen als Mitspieler?
Ein bisschen sicherlich. Also ich glaube, er ist jetzt zwar bei Weitem noch nicht so diese Harden-Kategorie, wo halt die Mitspieler in erster Linie zuschauen, aber so diese Bewegung abseits des Balles ist jetzt bei ihm auch nicht was man so wirklich gesehen hat und etwas, woran er, denke ich, einfach noch ein bisschen mehr arbeiten muss. Also aber was halt mehr in diese Offense mit rein integriert werden muss.
Ich hatte jetzt gerade in einem der letzten Spiele, jetzt hatte ich zumindest den Eindruck, dass ein bisschen mehr geworden wäre, dass er so ein bisschen mehr bewegt. Da gab es so ein paar Aktionen, wo er sich dann in die Ecke geschlichen hat und dann den Kickout bekommen hat und so.
Aber ja, ich meine, es ist mehr als letzte Saison. Ja. Da war das ja grundsätzlich, da hatte ja auch keiner außer ihm quasi Playmaking-Skills, also vielleicht noch ein ganz bisschen Kevin Huerter, das sollte jetzt anders sein. Mhm. Es hat sich zwar durch die Ausfälle noch nicht so richtig gut umsetzen lassen, aber ich meine, Hunter darf jetzt auch gelegentlich den Ball führen und Huerter darf auch gelegentlich den Ball führen, Bogdanović durfte und Rondo kommt ja auch demnächst, so die Möglichkeiten sollten ja schon da sein. Ich finde einfach nur, bisher ist jetzt noch nicht so viel passiert und ich glaube, in den normalen Possessions, wo er halt den Ball bringt und kreiert, ist es halt schon so, dass er relativ lange in Ballbesitz ist und dann den Pass spielt, damit jemand anders abschließen kann. So, also ich glaube, das ist schon etwas, woran man sich gewöhnen muss, wobei ich das jetzt auch nicht verurteilen will. Ich meine, bei Doncic ist es nicht anders und der macht es auch nicht ganz schlecht. Und Trae Young ist ja eigentlich auch, also offensiv ist das ein sehr, sehr guter Spieler. Das heißt nicht, dass der perfekt ist, aber eigentlich ist ja dann sehr, sehr viel schon da, womit man arbeiten kann.
Es ergibt Sinn, also bei seinem kompletten Skillset offensiv ergibt es ja schon Sinn, ihm den Ball viel zu geben. Einfach weil er eben auch seine Mitspieler einsetzen kann, weil er Fouls ziehen kann, weil er von ganz weit draußen werfen kann, wobei ich diese ganz langen Dreier bei ihm manchmal irgendwie so ein bisschen random finde. Das kann aber auch einfach nur mein subjektiver Eindruck sein.
Ich sag dir, warum das der Eindruck ist. Weil es bei ihm aussieht, als hätte er nicht die Kraft dafür. Also wenn die reinfallen, dann finde ich das immer irgendwie abgefahren. Mhm. Aber es sieht, also er hat halt irgendwie dabei so eine Wurfbewegung, wo es halt ein bisschen aussieht, als würde so ein 14-Jähriger den Wurf nehmen. Und da sagt man sein, ja immer, macht das nicht, weil damit macht ihr euch den Wurf kaputt. Ja. So, weil ihr da viel zu viel Kraft aufwenden müsst. Ja. Und bei Young ist das natürlich eigentlich nicht der Fall, aber es sieht so aus.
Das kann gut sein, dass irgendwas, ja, dass das einen so ein bisschen aus dem Konzept bringt als Zuschauer irgendwie. Aber ja, es ist interessant. Ich meine, wir wussten, dass die Hawks eins der unterhaltsameren Teams sein dürften, schon vor der Saison. Was heißt, wir wussten, wir haben es uns ausgemalt und jetzt gerade aus anderen Gründen, aber ja. Es bleibt spannend, je nachdem, wer noch zurückkommt. Ich meine, Kevin Huerter, hast du ja schon uns angesprochen, bei dem läuft es ja zumindest, was den Wurf angeht. Auch ein guter, also auch ein Faktor. Jetzt die Frage, Cam Reddish blitzt eher so ein bisschen auf hin und wieder, würde ich sagen, was ich jetzt gesehen habe.
Ja, die Quoten sind halt übel, aber er hat teilweise so Moves drin, wo man denkt, so da schlummert noch einer. Und defensiv gefällt er mir eigentlich auch ganz gut. Defensiv gefällt er mir eigentlich auch ganz gut.
Ja. Nee, auf jeden Fall. Und von daher, wir bleiben dran. Oder hast du noch irgendwas zu den Hawks zu sagen?
Ich glaube eigentlich nicht. Ich finde, die sollen sich zusammenreißen, weil eigentlich haben die schon relativ viele Teile für ein gutes Team. Ja. Und ja, also eigentlich sind sie noch nicht an dem Punkt, wo die krassen Superstars irgendwelche Ansprüche anmelden müssen, sondern eher, wir sind jung, wir haben noch nie irgendwas gewonnen, lass jetzt uns mal vielleicht zusammenreißen und schauen, ob wir diese Saison irgendwas reißen können. Also letztendlich würde mir das vollkommen reichen. Die sind noch nicht an dem Punkt, wo James Harden und Russell Westbrook überlegen, ob es so gut zusammen funktioniert. Alle noch relativ neu in der Liga und ich glaube auch, also ich habe zumindest auch die Hoffnung, dass sie das auch reparieren können, was da bisher irgendwie so ein bisschen im Argen ist.
Ich denke auch, gerade wie gesagt, weil es nicht auf persönlicher Ebene ablief, sondern halt auf rein professioneller quasi und das sollte dann ja irgendwie, sollte zu kitten sein. Ja, dann kommen wir damit zu den Suns, würde ich sagen. Die, eigentlich ganz untypisch, weil eigentlich geht im Osten ja die Sonne auf, ne? Während ihres East Coast Eastern Conference Trips momentan so ein bisschen Probleme haben. Zwei der letzten drei Spiele verloren und durchaus überraschend. Eins gegen die Pistons in Detroit. Eins gegen die Wizards in Washington. Zwischendrin natürlich gegen die Pacers gewonnen, weil die ja auch mit Abstand das stärkste Team von diesen drei sind. Und die Suns haben bis dahin ja sehr, sehr stabil gewirkt. Und ich sehe sie auch weiterhin als sehr, sehr stabil und sehr, sehr gut, so ganz kurz schon mal vorab. Aber machst du irgendwas aus diesen drei Spielen jetzt oder wie schätzt du die Suns momentan allgemein ein?
Ich glaube, Monty Williams hat das ja auch gesagt, dass im Moment so ein bisschen das Problem ist, dass die Starting Five teilweise nicht so gut reinkommt und dass das dann irgendwie im Lauf des Spiels sich irgendwie so ein bisschen austarieren muss. Und also eigentlich gerade in den ersten Spielen hatte ich den Eindruck, dass das halt die größte Stärke der Suns ist, dass sie halt nicht darauf angewiesen sind, dass jetzt Paul super spielt oder Booker super spielt oder Ayton, sondern dass es halt so aus der Tiefe kommt. Und es ist aber sicherlich auch so, dass das halt nicht immer funktioniert. Und ich glaube, also vielleicht ist das auch so, dass sich das gerade auswärts dann manchmal noch mal ein bisschen mehr niederschlägt und dass man da vielleicht noch ein bisschen stärker auf die Stars angewiesen ist. Und momentan ist das halt einfach noch, also sie stehen unglaublich gut da dafür, dass die Stars, also sagen wir mal die drei besten Spieler, alle eigentlich noch nicht individuell überragend in der Saison drin sind. Ja. Also bezieht sich auf Booker, Paul und Ayton. Ja. Also insofern mache ich mir da jetzt keine Sorgen. Die Frage ist halt, ob sie das Starting Lineup vielleicht ein kleines bisschen anpassen. Das hat ja Williams auch angedacht, ob das irgendwie passiert. Aber für mich ist halt, ja, wie gesagt, eigentlich spricht das nur dafür, dass es insgesamt schon ganz gut läuft. Und ich glaube, wenn man da noch ein, zwei Sachen so ein kleines bisschen optimiert, kann das auch über weite Strecken eins der besten Teams im Westen bleiben.
Ich denke halt auch jetzt, wenn man sich die zwei Niederlagen anschaut, dass sie auch irgendwo auf eine gewisse Art ein bisschen speziell waren. Also ich meine, die Wizards sind einfach brutal heiß gelaufen zwischendrin. Da ist wirklich zwischendrin alles gefallen. Also keine Ahnung, hätten wahrscheinlich von den leeren Tribünen aus werfen können, gefühlt. Also Bertans, Beal, wer auch immer da abgedrückt hat, Mo Wagner zwischendrin. Das Ding ist halt reingefallen. Und ich meine, solche Spiele gibt's einfach mal. Das geht, also klar, leistet man da sicherlich auch seinen eigenen Beitrag, aber das kann halt einfach mal passieren. Und gegen die Pistons waren sie eigentlich relativ gut drin. Und dann gab es ja irgendwann so diesen Punkt, an dem die Pistons ein bisschen die Zone ausgepackt haben. Und dann hat halt so die Offense so ein bisschen gestottert. Und das vielleicht auch für so ein Team, das klar mit Chris Paul natürlich wahrscheinlich den erfahrensten Dirigenten der Liga hat, mehr oder weniger, neben LeBron, das aber trotzdem noch relativ jung ist und vielleicht sich dann auch und halt auch in der Konstellation neu ist, sich dann vielleicht auch erstmal an eine neue Situation gewöhnen muss. Und trotzdem war es ja eine knappe Niederlage am Ende. Und das Spiel gegen die Pacers zum Beispiel war schon wieder für mich sehr, sehr überzeugend. Also da finde ich, ja, da sah das alles sehr, sehr gut aus. Da sah die Offense sehr, sehr fluide aus, fand ich, also sehr, sehr variabel. Und ich fand den Kontrast irgendwie ganz witzig, weil ja am Ende beide relativ modern spielen wollen, ne? Also mit vielen Dreiern, schnell, Abschlüsse am Ring. Und trotzdem hat sich's bei den Suns was so, ich finde, die haben also ganz wahnsinnig, oder hat in dem Spiel so einen Eindruck, viel mit Handoffs und Picks und Off-Ball-Screens so rund um die Dreierlinie gearbeitet. Und bei den Pacers war es, fand ich immer so ein bisschen okay. Und die Suns haben dann halt so geschaut, was sich daraus so ergibt. Also den Ball so laufen lassen und dann geguckt, okay, wo kommt der offene Wurf oder wo ist die offene Driving Lane? Und bei den Pacers hatte ich dann teilweise so den Eindruck, dass sie sich so ihre Sets gelaufen sind und dann kam der Ball irgendwann, sagen wir, zu Sabonis und dann hat der Rest hat dann quasi Platz gemacht, dass Sabonis sein Ding machen konnte. Und dann auch, wie gesagt, Spacing und so, aber es war so ein bisschen, es war so quasi ein moderner Ansatz, aber auf zwei Arten interpretiert, hatte ich so einen Eindruck. Das war irgendwie ganz interessant, so in dem direkten Gegenüber, im direkten Duell.
Ich finde halt bei den Suns echt spannend, dass sie schon zu einem echt großen Teil so diese Paul-Persönlichkeit auch angenommen haben. Also das glaube ich, sie haben jetzt aktuell die zweitlangsamste Pace, nachdem sie irgendwie letzte Saison noch auf Platz 10 waren. Und ich finde, sie spielen sehr methodisch irgendwie. Mhm. Also das passt vielleicht auch ein bisschen zu dem, was du meinst. Also das ist so alles irgendwie ziemlich wohl überlegt ist und man versucht halt die richtigen Würfe zu finden, überhastet aber nichts dabei. Ja. Und es ist irgendwie eine sehr interessante Balance drin. Also ich muss ja sagen, ich finde ja Chris Pauls Midrange-Game auch einfach immer noch wunderschön. Also auch wenn er jetzt bisher in dieser Saison als Scorer nicht groß oder also nicht wahnsinnig effektiv auch auftritt. Aber an den Tagen, wo es damit läuft, ist es, finde ich, einfach geil, weil das halt auch so ein Stilmittel ist, was nicht viele Teams und nicht viele Spieler haben. Ja. Und ich finde, dass irgendwie diese Kombination gut ist. Es ist halt echt einfach eine Frage, warum seine Quoten aktuell so schlecht sind. So 28,6% von der Dreierlinie zum Beispiel ist halt doch eher unter seinen Möglichkeiten und trotzdem merkst du halt, finde ich, schon richtig krass, dass einfach sein Stempel irgendwie schon auf diesem Team sozusagen zu sehen ist.
Es ist halt, ich finde es auch immer so geil, halt ihm zuzuschauen, wie er so durch die Defense gleitet und so guckt und dann da eine kurze Körpertäuschung und dann doch wieder und dann nochmal schaut, was ergibt sich gerade. Und das finde ich halt, und da ist ein guter Punkt. Das hat er, diesen Stempel hat er den Suns tatsächlich irgendwo aufgedrückt, einfach auch, weil sie zwar methodisch vorgehen, aber trotzdem sich nicht festlegen quasi in dem Sinne, sondern sie gucken schon immer noch, okay, was ist denn möglich? Wir machen das, wir wissen, was wir tun, mehr oder weniger, ne? Oder wir wissen, was wir tun wollen und dann daraus entsteht und wir gucken, was daraus entsteht. Und das finde ich eigentlich, also von daher, es ist ein sehr, sehr gut anzuschauendes Team, finde ich.
Ja. Weißt du, wer der Einzige ist, der mich immer wieder aufregt, wenn ich ihn spielen sehe bei den Suns?
Lass mich kurz überlegen. Javon Carter, weil er zwei verschiedenfarbige Schuhe trägt, oder?
Nee, Javon Carter finde ich super.
Das ist überragend. Ne? Also, ich finde es auch eher positiv natürlich und defensiv sowieso auch sehr gut, aber ja. Nee, wer dann?
Ayton, also defensiv mittlerweile nicht mehr. Defensiv, also ich finde ihn mittlerweile defensiv besser als offensiv, was ich nie gedacht hätte vor so anderthalb Jahren. Aber also ich finde so als Rim Protector wirkt er richtig gut und ich habe mir auch mal die Werte angeguckt. Also wenn er der nächste Verteidiger ist, dann treffen Gegner am Ring 11,6% schlechter. Und das ist schon ein Top-Wert. Also ich glaube, Miles Turner zum Beispiel ist bei 13% und so. Also das ist sehr positiv, aber sein Offensivspiel regt mich irgendwie auf. Also weil es immer wieder der Turnaround-Jumper, immer wieder weg vom Korb, immer wieder weg vom Kontakt und irgendwie überhaupt nicht. Also er hat ja diese krassen physischen Attribute und hat ja eigentlich auch die Bewegung, ist sehr athletisch, sieht ja aus wie, also erinnert ja von der Physis her fast an David Robinson, spielt aber irgendwie immer weg vom Korb und das regt mich irgendwie wahnsinnig auf. Und also wenn man halt bei den Voraussetzungen, die er hat, der zieht aktuell 2,3 Freiwürfe pro Spiel, das finde ich halt irgendwie alarmierend, weil das, also letztendlich diese Tendenz verstärkt sich ja irgendwie sogar noch im Vergleich zur Saison davor, das wundert mich.
Aber findest du, dass er wirklich körperlich so, also er wirkt halt extrem, also ich finde, er wirkt sehr, sehr durchtrainiert, aber ich finde, also auf mich jetzt wirkt er eher so ein bisschen drahtig. Also weißt du, wie ich meine?
Und jetzt, also jetzt wie David Robinson.
Ja, aber David Robinson war ja der Modellathlet, bevor es Modellathleten gab, quasi in den 90ern.
Ja.
Aber bei Aiden habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, also ich hatte oft das Gefühl, dass er körperlich, also was jetzt halt die Masse angeht, da teilweise so ein bisschen unterlegen ist, wenn er jetzt gegen andere Big Men spielt. Oder dass er, oder vielleicht auch fühlt er sich nicht so wohl, aber dass er eher eine Athletik mitbringt und andere vielleicht ein bisschen kräftiger sind. Weiß ich nicht, das war jetzt so ein bisschen mein Eindruck. Deswegen.
Also ja, was die reine Masse angeht, hast du, glaube ich, recht. Also ich weiß, was du meinst. Aber er hat halt, also ich meine, Athletik und Kraft und Schnelligkeit sollten dir ja eigentlich auch dabei helfen, zum Korb zu kommen. Das
stimmt.
Also er sieht aus zumindest, als sollte er schneller sein als jeder Center.
Ja.
So abgesehen vielleicht von Anthony Davis. Ich meine, Anthony Davis ist ja auch kein unglaublich massiger Typ, ne? Aber das ist ja im Prinzip jemand, der physisch da vielleicht in den Sinn kommt. Und ich finde halt auf jeden Fall, dass Ayton das bisher nicht gezeigt hat, dass er das irgendwie offensiv einzusetzen vermag, diese Qualität, die er da hat. Und ich meine, er hat ja einen guten Touch, er kann ja seine Würfe aus der Mitteldistanz auch treffen, aber ich wünsche mir halt bei so jemandem, dass er halt auch ein bisschen mehr das einfach integriert, dass er direkt in Korbnähe halt aktiv ist, weil das wäre halt noch so diese eine Komponente, die den Suns, finde ich, ein kleines bisschen fehlt, weil sie haben Shooting, sie haben Playmaking, sie haben irgendwie so eine gewisse Cleverness, sie haben mittlerweile eine gute Defense, also die ist jetzt auch nicht in jedem Spiel überragend, wie beispielsweise das gegen die Wizards, was du schon angesprochen hast, aber überwiegend sieht das ja ganz gut aus. Aber dann halt dazu noch irgendwie einen dominanten Big Man und dann redest du halt in ein, zwei Jahren vielleicht wirklich schon über einen Contender. Also
absolut, ja.
Das ist halt, finde ich, so eine Komponente, die da einfach absolut fehlt.
Ja, also den Eindruck hatte ich auch, deswegen habe ich ganz kurz gefragt, ob zu passiv, also es ist dann natürlich auch immer gleich so ein schweres Urteil, aber einfach noch, ja, manchmal hat man so das Gefühl, dass er tatsächlich lieber halt den Midrange-Jumper nimmt, als jetzt wirklich in Richtung Ring zu gehen. Und wenn das, ich meine, wie du sagst, die Voraussetzungen sind ja irgendwo da und sollte dann irgendwann der Punkt sein, vielleicht muss man sich da auch einfach so ein bisschen rantasten. Also ich meine, es ist jetzt auch im dritten Jahr und als Big Man ist es vielleicht einfach immer noch was anderes. Und ich meine, nicht jeder nimmt gleich gern Kontakt auf. Also es ist ja auch nicht immer ganz angenehm, wenn da so ein Plumlee steht oder so oder gibt es ja auch die, wo es halt auch schmerzt. Und dann, vielleicht muss man sich da einfach so ein bisschen rantasten, wenn es nicht grundsätzlich schon in deiner spielerischen DNA drin ist, sozusagen. Und wenn es passiert irgendwann, dann ja, ist mit den Suns extrem zu rechnen, würde ich sagen. Weil, wie gesagt, es sieht ja jetzt schon sehr, sehr gut aus. Und wie du sagst, sie bringen ja eigentlich jetzt schon sehr, sehr viel mit, auch defensiv, dass sie halt einfach da jetzt auch, also Javon Carter haben wir schon kurz angesprochen, defensiv ist ja schon sehr, sehr eklig, so auch als Stilmittel quasi, Point-of-Attack-Verteidiger. Und Ayton hat sich extrem gesteigert. Dann hast du auf dem Flügel PJ Washington, der zwar offensiv auch so ein Ups noch hat, aber
PJ Washington haben wir nicht.
Nee, ich meine natürlich, wir haben Mikal Bridges. Ich kann jetzt auch erklären, wo das herkommt. Ich habe mir nämlich bei Miles Bridges gesagt, sag auf gar keinen Fall Mikal. Und Miles Bridges spielt ja mit PJ Washington zusammen und jetzt haben wir den Salat.
Korrekt. Ja. Ich dachte es mir schon. Aber es ist auch lustig, dass wir schon seit mehreren Minuten über die Suns reden und dann noch nicht auf den besten Spieler der Welt zu sprechen gekommen sind. Aber dann eben jetzt PJ Washington. Nein,
ja.
Mikal Bridges.
Mikal Bridges, ja. Über den haben wir ja vor zwei Wochen schon mal ein bisschen als einen unserer positiv auffallenden Spieler der ersten Spiele gesprochen. Er hat jetzt gegen Detroit hat er echt Probleme gehabt. Also da hat er sich extrem schwer getan, kam dann aber gegen die Pacers sehr, sehr solide zurück mit, glaube ich, 35 Punkten oder was er da gemacht hat.
Ja, ich glaube 34 auf jeden Fall war ein Career-High für ihn. Und ich glaube, gegen die Wizards war er auch so ziemlich der Einzige, der eigentlich Normalform hatte.
Ja. Und
irgendwie auch 6 von 9 von der Dreierlinie getroffen oder so. Also läuft ganz gut bei ihm.
Ja, sehr. Ja, wir haben ja auch damals schon gesagt, also sein Offensivspiel wirkt halt relativ vielseitig für eigentlich einen Rollenspieler, ne?
Ja, und eigentlich dachte ich ja immer, dass die Defensive seine wichtigste Komponente ist. Aber aktuell ist halt auch geht halt offensiv irgendwie auch so ziemlich alles und dann ist das schon ein ziemlich perfekter Wing.
Absolut. Cam Johnson.
Auch dazu. Cam Johnson muss man sagen, ne? Das war über den Pick haben auch relativ viele Leute gelächelt, einfach weil es so ein doch eher älterer Spieler ist, der irgendwie nur für seinen Wurf aufgefallen ist, aber findet sich gut zurecht in der NBA, muss man sagen. Ja, also
passt da gut rein.
Ja.
Wie schätzt du Booker bis jetzt ein?
Ich finde Booker nimmt sich so ein bisschen was er braucht, checkt, glaube ich, auch, dass er noch jederzeit deutlich mehr machen kann. Aber also ich habe bei ihm das Gefühl, dass er einerseits das gerne mitnimmt, dass jemand wie Bridges jetzt gerade halt auch heiß läuft und andererseits sich auch noch ein bisschen daran gewöhnt, neben Paul zu spielen. Und ich kann mir aber vorstellen, dass sein Scoring in nächster Zeit auch noch mal eine Ecke hochgehen wird, weil 23 ist für jemanden mit dem Skillset eigentlich wahrscheinlich ein bisschen wenig. Und ich glaube auch, dass er auf jeden Fall auch noch einen Schritt zu gehen hat. Aber also er gefällt mir schon trotzdem gut, weil Devin Booker einfach ein überragender Spieler ist. Und er muss sich halt auch erstmal dran gewöhnen, dass er jetzt auf einmal so viel Qualität noch neben sich hat, weil das halt bisher in seiner NBA-Zeit auch noch nicht unbedingt immer der Fall gewesen ist.
War nicht selbstverständlich. Nee, aber stimmt, er scheint sich so ein bisschen ranzutasten irgendwie und dann hin und wieder mal zu übernehmen und dann aber auch zu gucken, halt, okay, wie, glaube ich, also macht auch vielleicht so ein bisschen den Eindruck, zu gucken, was er, wie viel er machen kann, ohne den anderen zu viel wegzunehmen oder wie er das maximieren kann. Und da finde ich zum Beispiel bei den Suns allgemein, da habe ich schon den Eindruck, dass da eine Bereitschaft da ist, zusammenzuspielen.
Ja, und halt immer Booker neigt vielleicht fast ein kleines bisschen zum Extrapass im Moment. Ja. Also, wodurch auch irgendwie dann 4 Turnover zustande kommen, was gar nicht unbedingt passieren müsste. Also manchmal dürfte er ruhig noch ein bisschen eigensinniger sein. Aber da grundsätzlich, dass diese Bereitschaft da ist zum Extrapass, ist ja eigentlich was Positives für das Team.
Ja, auch fürs Gesamt, also im gesamten Team auch. Und das ist, glaube ich, halt, also für ein Team, das im Endeffekt in seiner Entwicklung nicht mehr ganz am Anfang steht, aber halt doch noch in einer relativ frühen Phase der Entwicklung ist, ist das für mich ein sehr, ja, macht es Hoffnung quasi, dass es funktioniert, weil einfach, solange die Bereitschaft da ist, die Qualität da ist, das heißt, wenn man sich dann irgendwann zusammenfindet, ein bisschen besser weiß, wer was auf dem Court macht, wer wo steht, wessen Tendenzen wann am besten eingesetzt werden sollen, dann kann das sehr, sehr gut funktionieren. Wenn du genau das gleiche Skillset hast und jeder guckt so ein bisschen eher nach sich, dann wird es schwieriger. Und das habe ich bei den Suns nicht den Eindruck bis jetzt.
Ja, ich auch nicht. Und also deswegen bin ich auch eigentlich sehr optimistisch, dass die in näherer Zukunft sogar noch ein kleines bisschen besser sein werden, als sie es aktuell sind. Weil eigentlich, ich meine, wenn die Rollenspieler ansatzweise das bestätigen können, was sie bisher zeigen, und die Stars ein bisschen mehr zu ihrer Normalform kommen, dann redest du halt, also zumindest offensiv, direkt über ein noch explosiveres Team. Und da wächst, glaube ich, schon einfach was Gutes zusammen und es ist ein gut und tief zusammengestelltes Team.
Ja, finde ich auch. Und ich finde das ein sehr schönes Schlusswort.
Schon auch.
Schon, oder?
Man soll ja auch also positiv enden, deswegen ist gut, dass wir das nicht mit den Knicks gemacht haben. Also, finde ich gut. Haben wir das Fazit gefunden.
Perfekt. Dann, Freunde, würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Dazu kommt natürlich der kleine Hinweis für all diejenigen, die es noch nicht wissen, dass ihr uns abonnieren könnt. Auf Apple Podcast, wo ihr uns auch sehr, sehr gerne Rezensionen hinterlassen könnt, bei Spotify, bei Deezer. Ihr könnt uns folgen bei Instagram, Twitter, Facebook. Schreibt uns da natürlich auch sehr, sehr gerne an. Schaut natürlich auch gerne mal auf unsere Patreon-Seite vorbei, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Denn es gibt extra Content. Wie gesagt, Montag haben wir ein bisschen über die Covid-Geschichte gesprochen. Und man munkelt, dass wir auch das Postfach nochmal öffnen, ne?
Jo, Freitag,
im Laufe der Woche.
Mailback.
Genau. Dinge. Freitag, das heißt, schaut da gerne mal vorbei. Vielen, vielen Dank natürlich auch an all diejenigen, die es schon getan haben, beziehungsweise die uns schon unterstützen. Wirklich sehr, sehr cool von euch. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal weiter, wie es so weitergeht mit der Saison, was die neuen Maßnahmen so bringen. Wir hoffen natürlich, dass es weitergehen kann, beziehungsweise dass sich die Lage beruhigt, aber man muss es natürlich beobachten. Und jetzt schauen wir einfach mal. Und jetzt würde ich erstmal sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.